eben dich. Das wollen wir machen. Gott erheben, Gott preisen, Gott rühmen, ihn über alles in dieser Welt setzen. Er ist Herr. Alle Knie müssen sich beugen, alle Zungen müssen bekennen, dass er der Herr ist. Heute werde ich über unsere Worte sprechen. Deine Worte bestimmen dein Leben, deine Zukunft, deine Ewigkeit. Deine Worte, was du sagst. Mit deinen Worten wirst du selig, mit deinen Worten wirst du verdammt. So steht es in der Bibel. Leben und Tod liegt auf der Zunge. Also musst nur das Richtige sagen. Das ist, als wenn du das Richtige einschaltest. Nicken oder einfach Nein sagen. Aber zuerst einmal, ich lade dich ein zu den nächsten Gottesdiensten hier im Haus. Morgen wird das Thema sein, lebe ein Auferstehungsleben oder dein Auferstehungsleben oder das Auferstehungsleben. Lebe das Auferstehungsleben. Du hast einen Auftrag, nicht das gewöhnliche Leben zu leben, alltäglich das irdische, sondern steh auf. Steh auf, nimm dein Bett und geh nach Hause. Steh auf und geh an die Arbeit. Steh auf und ja, erreiche das Ziel. Am Sonntag wird das Thema sein, sehe den Himmel offen. Immer von deiner Sicht hängt alles ab. Du kannst sagen, mit uns ist Hoffen und Malz verloren, dann ist es so. Du sagst es richtig. Du lügst nicht. Du kannst nicht lügen, selbst wenn du es wolltest. Gott hat dich so angelegt und so geschaffen, dass du immer die Wahrheit sagen musst. Es stimmt. Auch wenn du dich verfluchst und dich verdammst. Dann am Dienstag wird ein Glaubensseminar hier sein. Höre die Stimme Gottes mit Josef Hetschkock. Und da muss ich nicht viel sagen. Wenn du mehr wissen möchtest, auf dem Zettel ist eine E-Mail-Adresse oder Internetadresse. Guck diese Adresse an, da habe ich die ganze Biografie abgefasst, also mal ausgedruckt und so weiter. Und das kannst du dann nachlesen, wer der Mann ist, wo der herkommt, was er alles durchgemacht hat, warum, wieso er davon reden kann. Er hat ja Erfahrungen gesammelt im Lauf seines Lebens. Sohn einer Pastorsfamilie, in der Familie aufgewachsen, hat erlebt, wie die Leute seinen Vater schlecht behandelt haben. Und dann hat er gesagt, ich möchte nie Gott dienen. Also ich möchte nie Pastor sein, denn ich möchte nicht das gleiche erleben wie mein Vater. Und trotzdem, jetzt dient er dem Herrn. Was hat sein Leben verändert? Also höre die Stimme Gottes. Gott hat zu ihm persönlich geredet und er möchte seine Botschaft weitergeben. Dann weise ich noch hin, ab 19. bis 23. Juni, jeweils 19 Uhr, wird Bill Smith hier sein. Wir werden Berliner Heilungstage haben. Ich erwarte, dass Menschen kommen und dass Menschen geheilt werden an Seele, am Geist und am Leib. Beides. Und ich denke zuerst mal an die Seele. Das Wichtigste ist, wenn die Seele gesund ist, ist auch der Geist gesund. Und dann wird auch die Spitze des Eisberges, der Körper, darauf reagieren. Okay, deine Worte. Und ich werde heute einige heiße Eisen behandeln. Probleme der Christen, denn die schlimmsten Sünden sind die Zungensünden. Die Zungenredner, das sind nicht die Pfingstler, nein, die zu viel schwätzen, die zu viel reden, die zu viel Negatives über sich selber sagen. Die sind ganz schlimm dran. Worte sind Mächte, Worte haben die Welt verändert. Ich denke nur an die Worte, die irgendwo jemand hier in Berlin gesagt hat, wollt ihr den totalen Krieg? Und natürlich haben die Leute geschrieben, ja, und wir haben den totalen Krieg gehabt. Und wir wissen, wie klein Deutschland inzwischen dann geworden ist nach diesem Krieg. Also Worte sind Mächte. Das, was wir sagen, das, was wir ausrufen, das, was wir proklamieren, das hat irgendwo Feedback in unserem Leben. Es gibt gute und schlechte Worte. Also, weißt du, ein gutes Wort, ich liebe dich. Ach, dann schmilzt du, dann löst du dich auf. Ich liebe dich. Oder ich hasse dich. Das wirkt auch. Da gehen gleich die Jalousie runter, da passiert so vieles, wenn du etwas Negatives sagst. Nein, danke will ich nicht. Und schon, das hat Wirkung, Auswirkung. Ja hat Auswirkung und Nein hat Auswirkung. Das eine kommt auf dich zu, das andere geht von dir weg, wenn du Nein sagst. Also Worte sind Mächte. Du kannst mit Worten jemand ermutigen und du kannst durch Worte jemand entmutigen. Ach, was willst denn du da? Was bist denn du? Oder was kannst denn du schon? Und so weiter. Oder du kannst jemanden auf die Schulter klopfen und sagen, Mensch, aus dir wird noch was. Ich habe Hoffnung für dich. Also Worte können entmutigen oder ermutigen. Und ich möchte, dass du heute aufpasst. Denn das sind die Sünden der Christen, die ich heute anspreche. Worte können Hoffnung geben oder die Hoffnung nehmen. Worte können einen aufbauen und einen abbauen, zerstören, ruinieren, in den Boden stampfen. Das können Worte. Mit Worte führt man, mit Worten befiehlt man, mit Worten verführt man. Weißt du, in der Endzeit werden sich Leute kommen und sich werden Prediger aufsetzen und sie wollen das hören, wonach ihnen die Ohren jücken. Und dann erzählen sie, meine lieben Kindlein, wir sind alle so großartig und so weiter. Und wir wissen ja von vornherein, bei uns stimmt's vorne und hinten nicht. Wir sind aufgegeben, also wir kämpfen gegen eine Mauer und wir kommen nicht weiter, aber wir werden angelogen. Und der moderne Mensch will angelogen werden, will geschmeichelt werden. Ach, prima, du bist stark, aber du weißt ganz genau, dass du ein Schwächling bist, ein Feigling bist und was sonst noch. Also, Worte richten einen, können einen verdammen, können einen also zunichte machen. Worte an die Öffentlichkeit gebracht, Worte, die verbreitet werden, die kannst du nachher nicht mehr einsammeln. Und die Bibel sagt, wir müssen über jedes unnütze Wort, überleg einmal, unnütze, lass das Wort zergehen, unnütze, jedes unnütze Wort Rechenschaft ablegen. Hast du nicht gesagt? Und was du sagst, das kommt zu dir oder geht von dir, beides. Also wir müssen über jedes unnütze Wort, lass uns zusammen sagen, unnütze. Das war nicht überzeugend. Unnütze. Jedes unnütze Wort, lass uns das merken, jedes unnütze Wort verfolgt uns, begleitet uns, ist ein Teil von uns. Wir können diese Worte nicht mehr abschütteln, diese unnützen Worte, nicht nur nützliche Worte, sondern unnütze Worte. Jedes unnütze Wort, sinnloses Wort, leeres Wort, Worte ohne Inhalt und Substanz. Jedes verdammliche Wort, also wo wir uns selbst verdammen, wo wir andere verdammen, diese verdammlichen Worte, also Fluchung, Verfluchungen und so weiter. Diese Worte verfolgen uns. Beleidigende Worte oder abwertende Worte oder kränkende Worte. Was sagt man nicht? Alles Mögliche. Du bist der Dreck da oder du Dummkopf. Die Bibel sagt, wenn du zu deinem Bruder du Narr sagst, Dummkopf. Oder es gibt ja noch viel schlimmere Worte, die wir über unseren Mund geben. Da sind wir des höllischen Feuers schuldig. Das kommt auf uns wieder zurück. Verleumderische Worte. Worte, die einen bekleckern und bedrecken. Und beschmutzen. Wir sind für unsere Worte selbst verantwortlich. Nicht der liebe Gott und nicht der Heilige Geist und auch nicht der Teufel. Du bist für deine Worte verantwortlich. Deine Zunge, die ist vielleicht zu lang. Eigentlich sollte die Zunge beschnitten werden. Das wäre prima. Wenn die Menschen ohne Zunge wären, würden sie weniger Dummheiten über ihr Leben bringen. Nicht nur sagen, sondern über ihr Leben bringen. Wir ernten immer das, was wir sagen. Unsere Worte produzieren immer etwas. Sie produzieren, sie sind produktiv. Unsere Worte sind produktiv, ob gute Worte oder schlechte Worte. Egal, was du denkst, aus dem Herzen kommt das alles raus und das produziert. Also es kommt nicht mehr zurück. Nicht nur die Worte vom lieben Gott. Deine Worte sind noch schlimmer als die Worte vom lieben Gott. Die stehen hier, kannst im Ofen schmeißen, verbrennt es. Aber deine Worte, die kommen auf dich wieder zurück. So, entweder sie bringen dir etwas oder sie nehmen was von dir. Unsere Worte können entweder Plus oder Minus in unserem Leben bewirken. Entweder oder. Worte fangen in Gedanken an, im Kopf irgendwo. Weißt du, der Teufel versucht uns einen Gedanken einzupflanzen. Der kann Gedanken nicht lesen. Also die Gedanken sind frei, das stimmt. Kann nicht erraten, aber er kann uns einen Gedanken einpflanzen. Hast du gesehen, die schläft? Hast du gesehen, was der macht? Hast du gesehen und so weiter? Und wir werden schon erinnert an etwas. So wie der Heilige Geist einen erinnert, so erinnert der Teufel an negative Dinge in unserem Leben. In unserer Umgebung, aus unseren Mitmenschen und was auch immer ist. Und plötzlich fangen wir im Unterbewussten an zu agieren, zu arbeiten, nachzudenken. Naja, guck mal, die sind doch verkehrt. Und vielleicht an jedem Stück, an jeder Sage, an jeder Märchen, an jeder Legende, an jeder Lüge, ist ein Stück Wahrheit dran. Und dann, ja, vielleicht. Matthäus 12, Vers 35 bis 37, da heißt es, ein guter Mensch. Jetzt überleg einmal, bin ich gut oder nicht? Ein guter Mensch. Bring Gutes hervor. Also ein guter Mensch bringt Gutes hervor. Und aus dem guten Schatz seines Herzens holt er das Gute heraus. Und ein böser Mensch bringt Böses hervor aus seinem bösen Schatz. Also, was ist in deiner Schatztruhe drin, in deiner Schatulle? Ein böser Mensch und ein guter Mensch. Und du kannst dich nicht verleugnen. Auch wenn du sagst, na, ich bin ein Christ, ich bin wiedergeboren. Aber weißt du, in deinem Herzen wohnt noch ein Teufel drin. Und wenn du nicht aufpasst, ein Mensch, also aus einem Herzen kann Gutes reden, ist wunderbar, er betet und singt und plötzlich wird er jähzornig, explodiert und geht in die Luft. Und plötzlich sagt er dumme Sachen, die er nachher gar nicht gesagt haben möchte. Das habe ich gar nicht gesagt oder verleugnet und bittet, Herr, vergib mir. Aber du kannst die Sache nicht mehr einfangen. Und dann sagt Jesus, ich sage euch aber, weiter in Matthäus 12, ich sage aber euch, dass Menschen Rechenschaft geben müssen am Tage des Gerichts von jedem nichtsnutzigen Wort, das sie geredet haben. Aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Soweit die Bibelstelle. Deine Worte rechtfertigen dich, deine Worte heiligen dich, deine Worte machen dich gerecht. Deine Worte verändern dein Leben. Also wenn du dein Leben verändern möchtest, ändere deine Zunge. Deine Worte. Die Zunge ist so ein kleines Ding. Die Jakobus sagt, es ist wie ein Ruder am Schiff. Es lenkt die Schiffe, steuert die Schiffe. Nicht nur, dass es antreibt. Antreiben tut was anderes. Entweder segeln oder paddeln oder der Propeller. Aber steuern tut man mit der Zunge oder mit dem Ruder das Schiff. Also deine Worte rechtfertigen dich oder sie verdammen dich. Wir sollen also nur Überlegtes sagen. Gut durchdachtes, abgewogenes. Wir sollten nicht unüberlegt reden, vor allem nicht unüberlegt Entscheidungen treffen und sagen so. Unnütze Worte sind also nicht abgewogene Worte. Worte, die du einfach so dahin plapperst. Und deshalb plappert nicht wie die Heiden. Und viele Leute sagen, wenn sie viel reden, dass sie dann was Besonderes sind. Das sind Quatschköpfe, weiter nichts. Quatschtanten. Und wie viele Quatschtanten haben wir in dieser Welt? Unüberlegte Worte sind gedankenlose Worte, Worte ohne Geist, ohne Sinn, ohne Zusammenhang, ohne etwas für die Ewigkeit. Weißt du, zum Sokrates kam jemand und sagte, du, ich möchte was erzählen über den und den. Dann sagte er, hast du das auch alles durch die drei Siebe gehen lassen? Dann sagte er, welche drei Siebe? Ja, nützt es mir etwas, wenn du mir über ihn etwas erzählst? Nein, eigentlich nicht. Nützt es dir etwas, wenn du über ihn mir was erzählst? Eigentlich auch nicht. Und nützt es dem, wenn du etwas über mir über ihn erzählst, sagt er auch nicht. Also deshalb behalt es und erzähl mir nicht. Ich möchte nicht wissen. Ich will also meinen Geist nicht besudeln. Und wenn wir was sagen, wir sollen immer durch die drei Siebe alles gehen lassen, wenn wir über jemanden reden. Und wir müssen eines Tages Rechenschaft ablegen, Leute. Steht in der Bibel. Kannst dich mit dem lieben Gott streiten, wenn du willst. Aber das ist die Wahrheit. Richtet nicht, auf dass sie nicht gerichtet werden. Und mit welchem Maß wir messen, werden wir gemessen. Also das ist das Problem in den christlichen Kreisen. Wir sagen, warum geht's mir so miserabel, warum geht's mir so schlecht? Du hast viel zu viel gequatscht. Das ist alles. Weißt du, lieben wir Gott wirklich, dann reden wir ganz anders. Wenn wir Gott lieben, dann reden wir nur von Gott. Dann ist Großes an diesem Ort, dann interessiert mich alles gar nicht, wer da ist, wer nicht da ist. Dann kümmern wir uns nicht über das belanglose Zeug, das Irdische, was hier Land auf, Land ab passiert. Dann handeln wir anders. Wenn wir Gott wirklich lieben, von ganzem Herzen, ganzer Seele und aus allen Gemütskräften, dann reden wir nur von der Liebe Gottes, von seiner Güte, von seiner Freundlichkeit, von seiner Kraft. Dann tratschen wir nicht über andere und erzählen nicht, oh Gott, ich danke dir und. Und ich danke dir, dass ich nicht so bin wie dieser da hinten. Der Sünder, der Zöllner. Aber der ging gerechtfertigt. Und was ist aus diesem scheinheiligen Pharisäer? Weißt du, wir können danken und wir machen mit unserem Reden über andere alles zunichte. Mit einem Schlag. Und der ging davon und da passierte gar nichts in seinem Leben. Weißt du, denken und reden bestimmt unser Leben. Und zwar richtig denken. Und nicht, dass wir über andere uns erheben. Ich bin besser wie die Katholiken und wie die Protestanten und wie die Baptisten und wie die Methodisten. Dieser ganze Dünkel der Besserei und Besserwisserei, vergiss es. Vielleicht sind sie weiter. Vielleicht sind sie heiliger. Was bestimmt unser Leben? Zuerst einmal, was wir sehen, diese Eindrücke. Satan versucht uns Gedanken einzupflanzen. Deine Eindrücke bestimmen dein Leben, deine Visionen. Wir werden von außen her beeinflusst. Was wir erleben, was wir in den Nachrichten hören oder was wir erkennen, was wir uns vorstellen, was wir erahnen oder was wir vermuten und was wir glauben. Abraham durfte einmal die Sterne zählen und die Sandkörner am Meer zählen und sagt, das alles will ich dir geben, hab eine Vorstellung. Und der Teufel kommt zu uns immer mit Vorstellungen. Zuerst mal über andere. Also ich habe schon immer gewusst, der ist ein falscher 50er. Und diese Vermutung. Wenn du keine Vorstellung hast, kannst du auch nichts bekommen, kannst nicht erleben, weder im Guten, wie im Schlechten. Weißt du, stell dir mal was vor. Und deshalb stell dir Gott mal vor heute. Stell dir Jesus vor. Stell dir seine Herrlichkeit vor. Stell dir die Gegenwart Gottes. Stell mal vor, Gott wäre hier heute Abend. Und er ist hier. Jesus sagt, wo zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Wenn du keine Vorstellung hast, und Abraham musste zuerst einmal, er hat zwei Impulse gebraucht. Erstmal die Sterne gucken, so zahlreich wie Sterne am Himmel, so zahlreich wie Sandkörner am Meer, so zahlreich soll deine Nachkommenschaft sein. Und dann hat er gesagt, oh Gott, also ich werde so viel Nachkommen haben, dass ich gar nicht zählen kann. Das ist die Vorstellung. Und deshalb führt Gott einem was vor, damit er die Sterne zählen kann oder Sandkörner sternen kann. Auch der Teufel führt uns sein Theater vor. Vorstellung. Weißt du, er stellt dir Menschen vor und dann fängst du an, dich zu vergleichen mit anderen. Und dann, wenn du dich mit anderen vergleichst, du schneidest immer schlechter an, als du bist. Weißt du, und wir brauchen eine Vorstellung. Das weiß der liebe Gott und das weiß der Teufel auch, genauso gut wie der liebe Gott. Und deshalb versucht er dir was vorzustellen. Stell mal das vor. Du brauchst eine Idee. Das ist wahr. Und ohne Idee läuft nichts in deinem Leben. Und deshalb auch der Teufel benutzt und missbraucht diese Dinge, dass er uns Fantasiegebilde einsuggeriert und einredet. Deine Gedanken, deine Einstellungen und so weiter beeinflussen dich. Deine Worte werden dann. Und dann sagst du, irgendjemand erzählst du, du, ich habe heute Nacht geträumt. Schon deine Träume setzen die Dinge in Bewegung. Also ich möchte, dass deine Idee Jesus, Jesus und nochmals Jesus ist. Dass du dir Jesus vorstellst und nicht den Matutis und nicht Schwester sowieso, nicht Bruder sowieso, sondern Jesus, stell dir mal Jesus vor, wie er war, heilig, vollkommen, rein, als Sohn Gottes. Und so kann ein perfekter Mensch aussehen. Und deshalb, du brauchst nicht andere Menschen. Vergleich dich mit Jesus. Vergleich dich nicht mit Petrus und Paulus und Thomas und was weiß ich, mit diesen ganzen Heiligen. Und du wirst enttäuscht sein. Du wirst von Menschen immer enttäuscht werden. Und du wirst sagen, also nee, überall ist ein Makel. Und der war ohne Fehler. Er war ohne Fehler. Der perfekte Mensch. Jesus, ein vollkommener Mensch. Stell dir Jesus vor. Und dann, ich möchte so sein wie Jesus. Das ist dein Ideal. Das soll deine Gedanken erfüllen. Wenn du etwas verwirklichen willst, stell dir mal Jesus vor. Und sag, ich möchte so wie Jesus agieren, wie Jesus reden, wie Jesus denken, wie Jesus dienen. So, bevor du etwas dir vorstellen kannst, musst du etwas gesehen haben, irgendwo jemand begegnet sein. So, du brauchst eine Idealvorstellung, dass es funktioniert. Und bei Jesus hat es funktioniert. Das gottselige Leben, das gottesfürchtige Leben, auch wenn er gekreuzigt wurde, auch das gehört zum Leben. Christen sind echte Idealisten. Sie verwirklichen das, was sie sehen, was sie erkennen, was ihnen groß geworden ist. Das verwirklichen sie. Warum? Weil sie den Heiligen Geist haben. Der Heilige Geist ist unsere Stütze, so eine Krücke. Der Heilige Geist hilft uns, nach vorne zu gehen, wenn wir mit dem Heiligen Geist kooperieren und zusammenarbeiten. Wir können das Ideal Gottes verwirklichen. Jesus, wir können das. Und deshalb, ich möchte niemanden kopieren. Wenn ich jemanden kopiere auf dieser Erde, auf dieser Welt, dann möchte ich nur Jesus kopieren und sonst nicht. Weder Marx, noch Lenin, noch irgendwie diese Sozialisten, noch irgendeinen großen Führer, Krieger und so weiter. Und selbst den besten Menschen, ich möchte keinen besten Menschen, nicht einmal den besten Menschen kopieren. Mutter Teresa oder Maria. Nein, ich möchte Jesus kopieren. Er ist das Original Gottes. Nicht einmal den Adam. Ich will nicht mal so werden wie Adam und nicht mal wie die Eva. Ich möchte so werden, wie Jesus war. Das ist das Original. Und wir sollten diesem Bild nacheifern. Unsere Worte bestimmen uns. Unsere Worte sind unsere Gebete. Ob du uns Vater unser sagst oder irgendwas anders bittest und sagst, ich brauche ein Auto heute. Oder ich brauche Geld. Oder ich brauche Arbeit. Oder ich brauche Gesundheit. Gebet. Worte sind Gebete. Welche Form auch immer. Unsere Worte sind Segnungen. Wenn ich dir Glück wünsche oder wenn ich dir Frieden wünsche, gute Reise, das ist Segnen, gute Reise. Oder Bekenntnisse, unsere Worte bestehen aus Bekenntnissen. Ich bekenne mich, ich bin schwach, ich bin stark, ich bin reich, ich bin arm, ich bin groß, ich bin klein. Unsere Worte werden bestimmt durch unsere Proklamationen, die wir in die Welt setzen und unsere Statements, was wir sagen, behaupten. Auch die Verkündigung, was ich hier tue, ist auch durch Worte. Ich könnte auch hier stehen und einfach meinen Mund zuhalten und stumm sein. Ich habe nichts zu sagen. Aber ich habe was zu sagen, weil ich an Gott glaube und an Jesus Christus glaube und an seinen Heiligen Geist. Deshalb verkündige ich. Und Paulus sagt, ich glaube, darum rede ich. Und ich rede das, was ich glaube. Was ich nicht glaube, werde ich euch nicht erzählen. Ich glaube viele Sachen nicht. Und das sage ich nicht, was ich nicht glaube. Denn das würde mich besudeln, mich belasten und mich bedrücken. Das kann ich nicht glauben. Verstehst du? Es gibt Sachen, die ich nicht glauben will und nicht glauben kann. Und ich glauben brauche. Und deshalb muss ich das auch nicht sagen. Aber viele Leute reden mehr über Sachen, die sie nicht glauben können, die sie nicht verstehen. Und dann reden sie über Probleme. Und die rufen die Probleme ins Dasein. Ach so. problemkritisches Denken. Verstehst du? Denken sie, die suchen da irgendwo Haar in der Suppe. Und das finden sie auch. Mein Vater hat gesagt, wenn du einen Hund schlagen willst, du wirst immer einen Knüppel finden. Unsere Worte bestimmen die Appelle, die Befehle, die Aufträge, die wir dann erteilen. Du musst nur sagen, machen Sie das bitte. Tun Sie das. Also mit unseren Worten lassen wir etwas zu oder wir verbieten es. Mit unseren Worten. Wir sagen Nein oder Ja. Der Mensch benannte die Tiere damals im Paradies, 1. Mose 2, da kannst du nachlesen, er nannte es so und die Tiere heißen so. Er erkannte die Art und er sagte zu den Tieren, gab ihnen Namen. Und das ist, was ein Christ tun sollte. Wir sollen jeden Tag einen Namen geben. Das ist ein Tag der Freude, das ist ein Tag des Sieges, das ist ein Tag des Fortschritts, das ist ein Tag der Gesundheit, das ist ein, was weiß ich, was für Tage. Heilung. Die Katholiken geben Namenstage. Gib dem Tag einen Namen. Segne den Tag. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lass uns freuen und fröhlich sein. Welche Namen gibst du für dich? Und das ist so wichtig. Weißt du, wenn der Mensch schon die Tiere benennen konnte, er solle sich selbst benennen. Was sagst du über dich selbst? Was sagst du über dich selbst? Bin ein Feigling. Bin hoffnungsloser Fall. Ich bin und so weiter. Was für Namen gibst du dir? Und das, was wir für Namen uns geben oder dem Tier geben, die Namen haben die Dinge auch. Und wir rufen etwas durch unser Wort ins Dasein. Wir haben schöpferische Kräfte, ob im Guten oder im Schlechten. Wir haben schöpferische Kräfte in unseren Worten. Und das bleiben sie für dich. Du Sau. Verstehst du? Und das bleibt die Sau. Und dann jagst du die Sau durchs Dorf. Die Sau. Ob die Sau Sau sein möchte, ist eine andere Frage. Ob sie sich so fühlt. Aber wir geben den Namen und das ist es. Unser Urteil zählt. Deshalb ist so wichtig, was du sagst, dein Urteil zählt in der sichtbaren und in der unsichtbaren Welt. Und ganz besonders bei dir. Deine Benennung ist deine Bestimmung. Das ist es. Mein Haus, mein Auto, mein Herr. Du sagst es und es stimmt, was du sagst. Es ist so, wie wenn man etwas eingemacht hat, eingekocht hat. Du kannst falsches Glas nehmen, aber da klebst ein Etikett, Marmelade. Die und die Marmelade aus dem und dem Jahrgang. Ob es ist tatsächlich drin ist, ist eine andere Frage. Aber zuerst mal wird ein Etikett verpasst. Und es ist so wichtig, dass wir Etikette haben, aber wir sollen uns an diesen Etiketten nicht aufhalten. Oft ist das gar nicht drin, was da draufsteht auf dem Etikett. Es gibt so viel Etikettenschwindel. Thomas der Zweifler. Verstehst du, der hat nur einmal nicht richtig glauben können. Der hat geglaubt, besser wie alle anderen. Mein Herr und Gott. Aber nur einmal hat er gesagt, ich glaube nicht, es sei denn, ich sehe seine Wunden. Verstehst du, dann Thomas der Zweifler. Thomas hat sich nie Zweifler genannt. Er war ein ganz gläubiger Mensch. Und er ist bis nach Indien auf seinen Reisen gegangen und hat das Evangelium den Inder. Und die Inder sind ein bisschen, ja, die meditieren und die glauben nicht jeden Quatsch. Aber Thomas konnte gerade den Indern das Evangelium predigen, die einfach durch Meditation und so weiter versuchen, Gott zu finden. So, was für eine Beschriftung steht über dein Leben? Ist auch der Inhalt drin? Weißt du, wir können Christ sein, aber ist Christus wirklich drin in uns? Du sagst, du hast den Namen, dass du lebst. Wir sind Pfingstgemeinde, aber wie weit sind wir vom Pfingsten? Haben wir Pfingsten? Haben wir den Heiligen Geist? Haben wir den Pep der Urgemeinde? Schimpfen können wir gerne. Ich bin ein Schneider, aber verstehst du was vom Nähen? Kennst du dich überhaupt mit dem Nähzeug aus? Ich bin ein Schneider. Oder ein Metzger. Kannst du überhaupt einen Gans schlachten? Oder wird die dich noch auffressen? Nur als Beispiel. Weißt du, du gibst die Überschrift, du gibst das Thema, du gibst das Thema vor, was gesagt wird, wie sich dann weiter die Sache in deinem Leben entwickelt. Und es geht alles nur um dich heute Abend. Es geht um dich. Deine Worte verdammen dich oder deine Worte machen dich selig. Die meisten Menschen wissen gar nicht, was für Vollmachten sie überhaupt haben, für Autorität. Der Mensch gab den Tieren den Namen. Das ist ein Hocker, das ist ein Stuhl. Das ist eine Bank. Verstehst du? Und wir geben Namen. Und das sind sie. Das, was wir nennen, das sind sie für uns. Und das, was du für die Situation deines Lebens sagst, über die Krankheit, über Finanzen, über die Arbeit, über deinen Chef, über die Gemeinde, über die Geschwister, das sind sie. Das sind sie. Wenn wir unsere Rechte, Vollmachten nicht gebrauchen, dann tun es andere. Andere gebrauchen dann unsere Mächte und unsere Vollmachten. Dann sprechen andere für uns. Dann sagen die anderen uns, wo es lang geht. Und bestimmen uns und reden über uns und treiben uns und schreiben über uns und was weiß ich. Wenn wir nichts tun, wenn wir schweigen, fangen an, die Steine anzuschreien, sagt Jesus. So, dann diktieren andere uns was vor. Und weißt du, was ein Diktat ist? Da musst du nur mitschreiben, was die anderen dir sagen. Wie ein Wiederkäuer. Einfach nur langsam wiederhollich und dann diktiert man dir und dann schreibst du Satz für Satz, Wort für Wort und dann kommt mal Punkt. Diktat. Und willst du so ein Leben leben, dass dir andere diktieren? Oder willst du ein Original sein? Deinen Aufsatz schreiben, nicht nur ein Diktat. Andere sagen dir, was du zu schreiben hast beim Diktat. Aber im Aufsatz, da kannst du deine Eindrücke, deine Gefühle ausdrücken. Was wirklich die Sache ist, wo es lang geht, um was es geht. Weißt du, und nicht nur nachher kontrollieren, ob du richtig oder falsch geschrieben hast, mit H oder ohne H. Scharf ist es oder einfach ist es. Verstehst? Diktat. Man kontrolliert nachher nur noch die Fehler und die Kleinigkeiten, was du falsch gemacht hast und richtig gemacht hast. Nein, lass uns aufhören, nach Diktat zu arbeiten, zu leben. Lass uns als Originale leben. Gott hat uns als Originale berufen. Die Nacht wird kommen, wo niemand mehr wirken kann. Da gibt es so ein schönes Lied. Auf, denn die Nacht wird kommen. Auf zum, ja, zum Ernten, zum Jagen, zum Seelengewinnen für Jesus und so weiter. Wir sollen etwas tun. Bald kommt die Nacht. Und dann kannst du nicht mehr. Der Zug ist abgefahren. Keiner will mehr hören. Wenn du nicht aufpasst und so weiter, fangen an, andere für dich zu arbeiten, andere für dich zu denken. Andere fangen für dich zu sprechen. Wenn du schweigst, da gibt es immer gleich welche Leute, die so vorlaut sind und die übernehmen das Kommando. Darum wirke, solange es Tag ist. Und deshalb ist so wichtig, die richtigen Entscheidungen so früh wie möglich. So früh wie möglich. Und dass du es gleich sagst und die Weichen von vornherein gleich stellst in die richtige Richtung. Deine Worte sind Weichen. Die haben eine ganz starke Funktion. Und wenn du die Weichen nicht richtig stellst, dir immer alles diktieren lässt und vorbeten und vorsingen und vorpredigen lässt, dann wundere dich nicht, dass du nachher nur noch jammern und klagen kannst. Ach, mir geht es so schlecht. Und ich habe kein Mitleid für solche Leute. Denn diese Leute haben verpasst, der Zug ist abgefahren. Der Zug ist abgefahren. Weißt du, dann musst du die Schmerzen ertragen. Dann musst du dein Elend ertragen. Dann musst du die Schwierigkeiten ertragen, weil du nicht die Weichen richtig gestellt hast. Und ich werde etwas Kompliziertes sagen, das leuchtet viele Menschen nicht ein. Du erntest heute, was du vielleicht vor 20 Jahren gesagt hast. Flüche, die du ausgesprochen hast, die kommen nicht sofort. Weißt du, ist so wie ein Samenkorn, das muss in die Erde stecken, so eine Kastanie, steckst in die Erde. Und da vergehen Jahre, bis es ein Kastanienbaum wird. Und dann erntest du erst nach Jahren, Jahrzehnten. Wunder dich nicht, nach 20 Jahren. Nach 20 Jahren. Deshalb, triff deine Entscheidung richtig, wenn du sie triffst. Nicht nur, was du gerade vor Augen siehst, das ist jetzt wunderbar, das tue ich jetzt. Das hättest du vor 20 Jahren tun sollen, was du jetzt tun willst. Lot, wir haben so seine Geschichte, Lot und Abraham, da sind zwei, die dann ausgezogen sind aus Ur in Chaldea, der Neffe von Abraham, dieser Lot. Und solange Lot sich an Abraham gehalten hat, ging es ihm gut. Aber dann gab es irgendwo Spannungen und dann sagt Abraham, also hör mal, es wird das Beste, wir trennen uns. Du gehst links und ich gehe rechts. Du kannst die Gegend wählen oder jene Gegend wählen. Es liegt also an dir, was du willst. Und Lot hat immer nur nach den Augen geguckt. Also hier in Sodom, das ist eine grüne Stadt, da sind Palmen, da habe ich ein Gymnasium für meine Töchter, da habe ich schönes Haus und so weiter. Ich muss nicht im Zelt leben die ganze Zeit. Ich gehe lieber nach Sodom. Er ging nach dem, was vor Augen ist. Er hat sich menschlich entschieden, irdisch entschieden. Das, was er sah, du sollst dich nie nach dem entscheiden, was du siehst, sondern was dein Herz dir sagt, wirklich. Entscheide dich nach dem, was dein Herz dir sagt. Hör mal, und Lot entschied sich für Sodom. Wahrer Erfolg ist der Segen Gottes. Du musst dich fragen, wo werde ich gesegnet? Werde ich in Sodom gesegnet? Werde ich in der Wüste gesegnet? Werde ich dort auf dem Berg gesegnet? Und solange Lot bei Abraham war, war er gesegnet. Erfolgreich, ging es ihm gut, hatte alles, was er brauchte, hatte Frieden. Aber sobald er sich getrennt war, da wurde Sodom überfallen, wurde sogar in die Gefangenschaft geführt und da Abraham musste ihn wieder befreien. Weißt du, in Italien, da gibt es streunende Hunde und zwar in Massa. Da gibt es in Massa. Und in Neapel, als wir dort mal kampiert haben und wohnten, da hatten wir so schönen Hund, großen Hund, orangen, also rothaarig war er. Und der blieb bei uns. Und wir haben Milch morgens rausgestellt, wir haben gefüttert. Wenn wir zum Strand gegangen sind, ging er mit uns mit. Aber dann musste er wieder zurückgelassen werden. Du und meine Kinder haben geheult. Die haben geheult und so weiter. Papa, nimm mal den Hund mit. Aber streunende Hunde nimmt niemand mit. Die lässt man da, wo sie sind. Und die, manchmal haben sie gut und manchmal haben sie nicht gut. Dann müssen wir wieder sorgen, wie geht's weiter. Und es gibt streunende Christen, die nirgendwo zu Hause sind, die niemand mehr gehören und so weiter. Und die halten sich an Menschen mal, solange es gut geht. Und dann lassen sie den Menschen, streunende Christen. Ah, Lot war so einer. Der blieb in Sodom und so weiter. Und dort hat er alles verloren, was er hatte, was er erwirtschaftet hatte, was er gewonnen hatte, was er erreicht hatte. Es ist ganz arg wichtig, halte dich an dem Gesegneten und du wirst gesegnet werden. Halte dich an Jesus und du wirst gesegnet werden. Also solange er dort blieb, hat er positiv geredet, positiv eine positive Lebenseinstellung gehabt. Etwas anderes will ich noch sagen heute. In der Bibel, die 10 Gebote, ich denke, wir kennen die 10 Gebote, und eines der letzten Gebote ist, du sollst kein Falschzeugnis reden. Du sollst kein Falschzeugnis reden. Das hat etwas mit dem Sprechen zu tun. Und wie oft reden wir falsche Zeugnisse? Etwas Negatives. Du sollst kein Falschzeugnis reden. Also, ob es jetzt hier ist gut sein. Du weißt gar nicht, ob es hier gut ist, in Sodom. Und du weißt nicht, ob es auf dem Berg gut ist. Du musst also das Richtige wissen. Also, bevor du redest, solltest du zuerst mal dein Herz einschalten und dein Herz fragen. Herz, was sagst du dazu? Was sagst du dazu? Du sollst also nichts Negatives über dich selber sagen. Und wie oft brichst du dein Genick und dein Rücken? Weißt du, nachher jammerst du, das habe ich, Bandscheibenvorfall. Weißt du, du kannst haben, aber geistlich, bevor du es körperlich hast, hast du geistig schon das gehabt und erreicht und das lang vorher. Red nichts Negatives über dich selbst, über deine Familie, über andere, über Gott, über Gottes Sache, über Gottes Reich, über die Gemeinde, über Gottes Wort, die Bibel. Wenn du nicht verstehst, lass es stehen. Lieber du sagst gar nichts, als Blödsinn reden würdest. Und sag nichts über Gottes Pläne, auch wenn du Gottes Wege nicht verstehst. Sie sind kompliziert. Deine Gedanken sind nicht meine Gedanken und deine Wege sind nicht meine Wege. Lass den lieben Gott sein. Aber red nichts Negatives. Wie kann er mir das zulassen? Warum hast du uns rausgeführt? Nun, du siehst, Israeliten haben sich zurückgeschlagen und zurückgeworfen und mussten in der Wüste verrecken, auf Deutsch gesagt, weil sie immer negativ geredet haben, gemurrt. Sie haben ständig gemurrt. Über die Führung Gottes sich beschwert. Wären wir bloß nur gestorben? Weißt du, in der Bibel, wir haben ein paar Leute, die mussten sehr schwere Dinge durchmachen. Weil sie gesagt haben, wäre ich bloß nicht geboren. Jeremia, der hat nur Schwierigkeiten gehabt in seinem Leben. Der hat geerntet, was er gesagt hat. Wäre ich bloß nicht geboren. Oder andere, die einen Tag verflucht haben, der Hiob, wäre ich bloß nicht geboren, müsste ich das alles nicht durchmachen. Du siehst, sei doch froh, dass du geboren bist. Danke Gott, dass du geboren bist. Und wenn du nicht verstehst, warum du geboren bist, lass es stehen. Aber red nicht, wäre ich bloß nicht geboren. Du schaufelst dein eigenes Grab. Mit deiner Zunge. Negative Aussagen sind meistens Pauschalaussagen. Also sag nichts Negatives. Sind Verallgemeinerungen. Also diese falschen Zeugnisse, die du dann ausstellst. Alle sind blöd. Bitte. Das sind nicht alle blöd. Es gibt manche Professoren darunter. Hochintelligente Menschen. Gebildete Menschen. Nicht alle sind blöd. Oder alle sind schlecht. Alle sind gemein. Alle sind nix. Das stimmt nicht. Das ist Verallgemeinerung. Und wie oft sagen wir sowas und wir richten die anderen. Alle sind blöd. In Pauschalaussagen steckt immer eine Lüge drin. Steckt immer eine Lüge drin. Und du redest Lüge. Du bist kein Lügner, du wirst niemand anlügen. Da bist du viel zu heilig dazu. Verstehst? Aber durch diese Pauschalaussagen, belügst du dich selber regelrecht. Weißt du, das ist nur eine halbe Wahrheit. Das ist nur eine halbe Wahrheit. Weißt du, das andere wird ausgeblendet. Es gibt also gefährliche Aussagen, wovor du dich hüten solltest. Gefährliche Behauptungen und gefährliche Angaben. Zum Beispiel, alles ist schlecht. Das Leben ist nicht schlecht und Gott sei, es war sehr gut. Es war sehr gut. Alles ist schlecht. Und je öfter du sowas benutzt und sagst, am Schluss glaubst du das. Und am Schluss ist es auch so bei dir. Und du erntest, was du glaubst. Alles ist schlecht. Alles ist furchtbar. Alles ist grausig. Alles ist Elend. Das trifft ein, was du sagst. Gutes oder Schlechtes. Aber ich möchte beim Schlechten anfangen, weil das Schlechte uns viel näher ist als das Gute. Hüte dich vor Pauschalbehauptungen. Sie werden eines Tages zu deinem Glauben, zu deinem Dogma. Du wirst es wahrnehmen. Dein Leben wird verdorben durch diese Dinge. Und das wird dein Leben bestimmen. Diese Pauschalverallgemeinerungen. Wer immer pauschal redet, verdammt unbewusst sich selbst und andere. Denn du gehörst auch dazu. Alle sind blöd. Du bist auch ein Teil der Blöden. Verstehst du? Ohne, tut mir leid. Aber wenn du sagst alle, das trifft auf dich auch zu. Du richtest andere und dich selbst. Du richtest dich selbst zugrunde. Wer immer pauschal redet, versündigt sich an dem Gebot Gottes. Du sollst kein falsches Zeugnis reden. Weder über einen Fremden, sein Haus, sein Hof, seine Frau, seine Kinder oder was auch immer ist. Und genau so pauschal über die Dinge reden. Blödes Auto. Wunder dich nicht, wenn das Auto dann nicht funktioniert. Du solltest das Auto lieber segnen. Und nicht das Auto noch blöd nennen. Das kann nichts dafür, wenn du nicht fahren kannst und wenn du nicht zur Inspektion gehst. Und wenn du das Auto nicht richtig pflegst. Und genau tut derjenige, der immer pauschal redet, dauern nie, immer. Verstehst du diese Worte? Diese Worte sollen in deinem Mund nicht drin sein. Dauernd, immer und nie. Nie kapiert er was. Nie begreift er was. Nie versteht er was. Oder dauernd macht er das und das. Geh mal auf den Grund, wenn du das sagst. Bevor du das sagst, ob das stimmt oder nicht. Und du wirst merken, die Worte kommen alle zurück wie ein Bumerang. Schmeiß hin und es kommt wieder zu dir und kannst wieder einfangen. Weißt du, diese Worte gelten nicht. Deshalb in Matthäus 5, Vers 37, deine Rede soll ja, ja und nein, nein sein. Nicht mehr, das reicht. Vollkommen ja, ja, nein, nein. Ja, ja, nein, nein. Ja, ja, nein, nein. Wo kommen wir denn hin, sagst du? Verstehst du? Ja, ja, nein, nein. Soll klar sein, deine Rede, soll nicht pauschal sein. Und wie oft müssen wir erkennen und zugeben, das habe ich gar nicht so gemeint. So pauschal, alle sind blöd. Der Mensch unterscheidet sich vom Tier, indem er die Sprache hat und die Schrift hat. Und er kann sich ausdrücken, er kann die Dinge beim Namen nennen. Er kann beim Namen nennen die Dinge, kann sich ausdrücken. Wer die Sprache beherrscht, der beherrscht die Gedanken und er kann mit den Gedanken dann umgehen. Wer richtig sprechen kann. Und deshalb, ich denke, ist es so wichtig, Christen voll Heiligen Geistes, sie sollten in die Sprachschule gehen. Sie sollten anfangen zu lernen, vernünftig zu sprechen. Schimpf über deinen Chef und wundere dich nicht, dass du eines Tages rausfliegst. Der blöde Hammel da vorne. Verstehst du? Weißt du, der Boss da, verstehst du, die da oben. Schimpf doch über die. Und die kommen mal von oben runter zu dir und gucken, was du machst. Was wir sagen, das beeinflusst uns, das bekommen wir auch. Ist das so genauso, als wenn du bestellen würdest? Per Handy. Du musst auch gar nicht viel tun. Die Sprache kommt aus den Gedanken, aus dem Geist. Und Geister sehen wir nicht. Und das ist das Schlimme dabei, weil wir sie nicht sehen. Aber die sind da, die haben Ohren. Die hören jedes Wörtchen. Weißt du, Glauben siehst du auch nicht. Oder Ideen oder Visionen siehst du auch nicht. Kannst auch nicht beschreiben. Gott siehst du auch nicht. Versteht, aber die sind da und es ist alles da. Wenn wir reden, dann sagen wir, was in uns vor sich geht. Was in uns vor sich geht, was wir empfangen haben, was für einen Eindruck wir haben, was wir ahnen, vermuten, was wir uns wünschen, was wir lieben, was wir gerne hätten, was wir träumen, was wir glauben. Und wir können einen Kopf voller Ideen haben, Visionen, Träume und Gesichter. Das sind Signale der Seele. Die Seele will das alles haben. Das kannst du haben, wenn die Bedingungen erfüllt sind. Und wir müssen nicht nur Idealisten sein, wir müssen auch Realisten sein. Das übertragen auf diesseits, was hier drin vorgeht, in dem Blechkasten, in dem Computer, auf der Festplatte. Das müssen wir übertragen. Unsere Worte sind Signale der Seele. Jesus sagt, aus dem Herzen kommt. Und jetzt erzählt das Negative auf. Aber aus dem Herzen kommt alles. Grundsätzlich alles. Es spielt keine Rolle, wer du bist. Aus deinem Herzen kommt es raus, was da drin ist. Es spielt keine Rolle, was du sagst. Was du jetzt sagst, es ist vieles, was voraus schon irgendwo mal gesagt worden ist, was du gesagt hast. Weißt du, es ist so wichtig, dass du überlegst, was habe ich vor 10 Jahren gesagt? Das weiß ich nicht mehr. Aber der Geist weiß es. Die unsichtbare Welt weiß es. Der Teufel weiß es. Du hast dich irgendwo verwünscht, dich irgendwo verflucht, dich irgendwo festgelegt, irgendwo ein Gelübde abgelegt, irgendwo ein Versprechen gegeben. Wenn ich noch einmal könnte. Deine Gedanken sind Mächte. Und deine Worte sind ebenfalls Mächte. Was ich tue, das ist extrem wichtig. Das ist wahr. Glaube ohne Werke ist tot. Aber irgendwo habe ich etwas gesagt. Und das holt mich ein jetzt. Und überholt mich. Und wieder Polizist und sagt, stopp. Zeigen Sie mal Ihre Berechtigung. Sind Sie berechtigt dafür oder nicht? Gedanken und Worte machen erst die Werke aus. Gedanken und Worte machen die Werke erst aus. Unsere Werke sind einfach nur die Auswirkungen unserer Gedanken und Worte oder unserer Entscheidungen. Irgendwo hast du eine Entscheidung getroffen. Mit dem, mit denen, mit diesem möchte ich nie was zu schaffen haben. Und dann wunderst du dich, wenn diese mit dir auch nichts mehr zu schaffen haben wollen. Du hast irgendwo dich festgelegt durch eine Entscheidung. So, du hast deinen Willen ausgedrückt, du hast Ja gesagt zu etwas, deshalb eure Rede sei Ja, Ja und Nein, Nein. Irgendwo hast du dich festgelegt. Wenn wir unsere Worte nicht ändern, werden sich auch unsere Taten sich nicht verändern, wird unser Leben sich nicht verändern. Wenn wir nicht unsere Worte ändern, wir merken, jetzt geht alles in die falsche Richtung, das geht alles genau nach hinten. Wir können uns nicht verbessern, wenn wir nicht unsere Sprache verbessern. Deshalb, wir können das beten, so viel Sie wollen. Wir wollen, es wird nicht anders werden, es sei denn, wir ändern unser Denken. Kehrt um, sagt die Bibel. Dieses Umkehr ist, dass ich sofort anders umschalte, ausschalte, zuerst mal umschalte, umsteige. Darum klappt es bei den meisten Christen nicht. Weißt du, der Staat finanziert sie, die Ärzte können geben die besten Medikamente oder die Seelsorger können reden und beraten und Therapeuten können therapieren und was weiß ich. Die können alles machen. Es wird nicht besser, wenn nicht innen drin was verändert wird. Hier innen drin muss was verändert werden. Solange sich im Inneren sich nichts ändert, kannst du im Geld schwimmen, kannst du alles haben und dann bist du krank, schwach, elend, entmutigt, depressiv, geplagt, Albträume verfolgen dich und so weiter. Solange nicht eine andere Einstellung passiert in deinem Leben, nützt das ganze fromme Zeug nicht. Vergiss es auch, die Gemeinde, spiel nicht Gemeinde. Ich muss dir ehrlich sagen, die Wahrheit dir sagen. Ich will dir die Wahrheit sagen, spiel nicht Religion. Weißt du, dann nützt auch kein Gebet und kein Heilungsprediger und kein Befreiungsdienst, keine fromme CD und nicht mal die beste Predigt nützt was, wenn nicht innen drin eine Veränderung stattfindet. Die Veränderung muss hier drin stattfinden. Aus dem Herzen kommt es. Man kann dich so gut behandeln, nur noch streichen. Mein liebes Kind, liebe Bruder, liebe Schwester. Weißt du, du kannst Liebe und Zuneigung bekommen, so viel man es überhaupt geben kann, lastwagenweise. Und Mitleid kann man dir geben und sagen, ich bedauere dich, du tust mir wirklich leid. Aber das nützt es dir nicht. Du musst innen drin sich dich verändern. Du musst dich innen drin. Weißt du, man kann dir unter die Arme greifen und bis zur Tür und man lässt dich dann auf der Straße, sagst wieder zusammen und klappst zusammen. Du schaffst es nicht. Aus deinem Inneren kommt alles. Deine Reaktionen innen drin. Die Entscheidungen innen drin. Der Wille innen drin. Die Kraft. Alles kommt aus deinem Inneren heraus. Dein Glaube, deine Wünsche, deine Veränderung passieren von innen. Man kann dir die besten Segenswünsche zujubeln und sagen, sei gesegnet, der Herr sei mit dir und der Herr behüte und bewahre dich und lass sein Angesicht über dir leuchten. Du bist nur draußen bis im Dunkeln. Schon alles vorbei, der gute Traum. So, wenn einer nicht gesund werden will, nützt der beste Arzt nicht. Nützt der beste Arzt nichts. Weißt du, unser Wille ist ausschlaggebend. Unser Wille. Weißt du, im Gegenteil, wenn wir nicht wollen, richtig wollen, koste was es wolle, da werden wir hinterher noch kränker wie vorher. Segen und Fluch muss man annehmen und muss man akzeptieren. Segen und Fluch, weißt du, man muss würdig sein dessen oder nicht. Beides gehört zusammen. Wenn du würdig bist des Segens, dann wird der Segen zu dir kommen. Bist du nicht würdig, wird der Segen zum Fluch in deinem Leben. Dann wird der Segen zum Fluch, da wird die Salbung, das Schönste, das Beste zum Fluch. Du musst würdig sein. Und deshalb, wenn der Segen von Gott ausgeht, von Gott gehen wunderbare Sonnenstrahlen aus. Von der Sonne meine ich, nicht nur Gott. Sondern gehen Sonnenstrahlen aus, gehen Wärme aus, geht Liebe aus und so weiter. Und wenn die Menschen nicht würdig sind, da kommt das Ozonloch, da verbrennen sie, da kriegen sie Geschwüre. Dieselbe Sonne, die einen braun machen, schön und so weiter, machen die gleiche Sonne, verursacht Krebs. Warum? Weil die Menschen nicht würdig sind dann in diesem Fall. So, wenn du innerlich mit Gott in Ordnung bist, dann kann dich niemand verfluchen. Du brauchst auch gar keine Angst haben. Da können sie schimpfen wie die Rohrspatzen. Die können nicht verfluchen. Wenn du stark in Gott bist, ich denke an den Biliam. Weißt du, dass der Balak, dieser Moabiterkönig, hat bezahlt und nochmals und 7 Ochsen mehr und noch 7 Ochsen mehr. Die konnten nicht verfluchen. Und Gott hat gesagt, was ich gesegnet habe, habe ich gesegnet. Und er hat gesehen, die Israeliten, sie leben in der Ordnung Gottes. Ein Mensch, der in der Ordnung Gottes geht, lebt, da können die schimpfen, da können sie fluchen, da können sie fuchteln, da können sie alle Voodoo-Zauberer der Welt zusammenholen, die werden nichts bewirken. Und die können alles Mögliche anstellen, was die Zauberer machen. Und die Welt ist voller Zauberer und voller Dämonen. Aber die können nichts ausrichten. Und Biliam, der arme Kerl, konnte nichts gegen Israel ausrichten, weil sie in der Ordnung Gottes lebten. Und dann sagte er, du hör mal, Balak, ich sag dir etwas. Ich habe einen Rat für dich. Schick deine Mädchen zu den Israeliten, vermisch das Volk, bring sie zur Sünde und so weiter. Und wenn sie in Sünde leben, dann wirst du sie wie eine reife Frucht ernten. Und genau so war's. Dann haben sie eine Fete gemacht, eine Party gemacht, Kirchmess oder was sonst auch, oder Kirchweih, ein großes Fest gemacht. Ja, wir wollen euren Gott feiern, wir wollen an euren Segnungen teilhaben. Und dann gab es eine Vermischung und dann war das der Untergang der Israeliten. So, es ist so wichtig, dass wir richtig stehen. Dann brauchst du gar nicht keine Angst haben vor irgendwelchen negativen Geistern oder irgendwelchen Einflüssen. Weißt du, es ist furchtbar in unserer Welt, in der wir leben. Ihr habt Angst, der könnte mich anstecken, die Krankheit. Wenn du richtig lebst, brauchst du keine Angst haben vor irgendwelchen Viren oder vor irgendwelchen Geschwüren oder der könnte mich anstecken. Weißt du, Gott ist mein Schutz und Gott ist mein Schirm und Gott ist meine Hilfe und Gott ist meine Zuflucht. Da brauche ich diese ganzen Sicherheit nicht. Aber wenn du nicht sicher bist, wenn du nicht gut abgesichert bist, ich sage dir dann gute Nacht, dann geh gar nicht mal aus dem Haus. Dann kann dir unterwegs was passieren. Dir kann sogar im Bett was passieren. Und die meisten Leute sterben im Bett. Also bitte, da bist du nirgendwo sicher. Deine Worte, deine eigenen Worte bestimmen deine Richtung. Nicht die Meinung, was die Leute über dich haben. Das sind die Flüche und die Verwünschungen. Aber deine eigenen Worte haben so ein Gewicht bei Gott. Die Stimme deines Herzens, das sind deine eigenen Worte. Darum heißt es einmal in der Bibel, lass die Worte meines Mundes wohlgefällig sein vor dir. Lass die Worte meines Mundes wohlgefällig sein vor dir. Das solltest du viel mehr singen, viel mehr beten als Schnatterer. Lass die Worte meines Mundes wohlgefällig sein vor dir. Tut mir leid, aber das Problem ist bei vielen Christen, sie schnattern viel zu viel dummes Zeug. Rede was Wohlgefälliges vor Gott. Dann brauchst du keine Zungenrede. Weißt du, die Leute wollen alle Zungenrede haben. Ich möchte neuen Zungenreden. Weißt du, was neuen Zungenreden heißt? Ich rede eine total andere Sprache. Ich spreche nicht mehr wie Deutsch. Ich spreche nicht mehr wie Englisch. Nicht mehr wie Chinesisch. Ich spreche jetzt christlich. Himmlisch, geistlich, göttlich. Das ist die neue Sprache für mich. Was nützt es mir, die ganze Zungenrednerei, wenn ich doch nachher Quatsch rede und über andere schimpfe, über andere losziehe, andere kritisiere, andere beleidige? Das kommt alles zu mir zurück. Weißt du? Oder, ich muss gar nicht reden, schon, weißt du, denken. Das, was du über den anderen sprichst, das trifft immer ein. Und zwar bei dir, nicht bei den anderen. Bleib ruhig. Komm runter. Weißt du, mit welchem Maß wir messen, werden wir gemessen. Richtet nicht, auf dass wir nicht gerichtet werden. Wenn du andere als dumm, faul bezeichnest oder hässlich, oder dick und fett, oder dünn, oder dürr, wie auch immer. Weißt du, du kannst sagen, was du willst. Und wenn du andere abwertest, weißt du, es mag gut, du magst noch so gut sein, wenn du andere abwertest, das kommt auf dich zurück, wie ein Fluch. Da wird der Segen, den Gott dir gegeben hat, genommen. Der wird genommen. Deine Worte werden dich verändern, nicht den anderen. Der Dicke bleibt dick. Der Kranke bleibt krank. Aber du wirst krank von dem. Du wirst schwach von dem. Du wirst hässlich von dem. Lass die Worte meines Mundes wohlgefällig sein vor dir. Einfach, lass uns einfach vor Gott. Telefon, braucht man nicht hören. Lass die Worte meines Mundes wohlgefällig sein vor dir. Weißt du, es ist so wichtig, dass diese Dinge nicht auf mich, dieses Feedback auf mich zurückkommt. Herr, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der. Weißt du, der hat nichts Negatives gesagt. Das hat gestimmt sogar. Der war ein Zöllner. Das war ein Ungerechter. Das war ein Halsabschneider. Aber du musst nicht sagen, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie der. Und er ging nicht gerechtfertigt davon. Also mit ihm ist alles geblieben, wie es war, hat sich nichts verändert. Meine Sünde wird nicht vergeben, wenn ich über andere richte. Deshalb, mit welchem Maß wir messen. Im Gegenteil, die wird noch schlimmer. Segen und Fluch liegen weit auseinander oft. Weißt du, du sagst, warum passiert so viel Negatives in meinem Leben? Warum habe ich so viel Unglück, so viel Pannen, so viel Pleiten, so viel Schwierigkeiten? Denk drüber nach. Geh ein Jahr zurück, zwei Jahre zurück, drei Jahre zurück. Am besten, du gehst 30 Jahre zurück. Ja, aber wer kann das? Ja, der muss es. Dir bleibt nichts übrig. Der Herr Doktor sagt es nachher. Seit wann haben Sie das? Was ist da passiert? Jemand rief mich diese Tage an und sagte, wissen Sie, Herr Madudis, ich war bei Billy im Heilbronn im Gottesdienst und so weiter. Und wissen Sie, aber wenn ich so mein Leben anschaue, ich habe nur noch Pech und Pannen. Und dann habe ich gesagt, Schwester, jetzt pass mal auf, ich will dich was fragen. Seit wann hast du das? Und wo hat es angefangen? Ja, wo ich mich von meinem Mann scheiden ließ und dann ging es zurück. Und die kam aus Bosnien da und so weiter. Und ich musste heiraten und ich wollte heiraten und ich habe eigentlich gegen meinen Eltern geheiratet. Das sehen Sie. Und jetzt bist du geschieden. Jetzt kommst du mit deinem Leben nicht mehr zurecht, weil du deinen Dickkopf durchgesetzt hast. Und sagst du, ist das wirklich wahr? Da so weit zurück, wo das alles so weit zurückliegt. Ich möchte nur sagen, deine Probleme liegen weit zurück. Die sind nicht jetzt passiert. Passieren nicht gerade, auch nicht gestern und nicht vorgestern. Der Same ist aufgegangen und gewachsen und gereift. Segen und Fluch liegen weit auseinander. Du wunderst dich über deine Katastrophe, aber die Weichen wurden irgendwann früher mal gestellt. In jungen Jahren. Deshalb heißt es einmal in der Bibel, Herr, gedenke nicht der Sünden meiner Jugend. Was für Sünden hast du in deiner Jugend gemacht? Und die Sünden rächen sich jetzt im Alter. Sünden deiner Jugend. So, nichts geht gleich auf. Glaub nicht den Unsinn, dass es sofort jetzt... Was habe ich falsch gemacht? Pastor, kannst du mir sagen, was habe ich falsch gemacht? Du hast heute nichts falsch gemacht, aber vorgestern hast du was falsch gemacht. Geh in dir, nicht aus und schimpf nicht, was habe ich jetzt gestern falsch gemacht? Bei uns Menschen vergehen Jahre, Jahrzehnte, bis wir was ernten als Mensch. So wie eine alte Eiche, deutsche Eiche. Verstehst du, vergehen Jahre, Jahrzehnte, bis die Eiche Eiche wird. Dauert lange. Vieles liegt weit zurück, deshalb geh zurück, rückwärts mal. Du kannst sowieso an den Sachen nichts ändern, das ist ganz klar. Aber du musst wissen, Herr, vergib mir meine Sünden, gedenke meiner Sünden nicht. Hier kannst du Buße tun. Und vielleicht hast du dort falsche Zeugnisse ausgestellt. Und hol dieses wieder zurück und sag, Herr, ich habe da die Unwahrheit gesagt, Verallgemeinheit. Guck mal, wie toll, ich finde es ganz toll in unserer Gesellschaft zurzeit. Weißt du, da der Herr Gutenberg steht da mit seiner Doktorarbeit oder ein paar andere stehen mit seiner Doktorarbeit. Aber irgendjemand kam dahinter, dass man vor 20 Jahren abgeschrieben hat. 20 Jahre liegt die Doktorarbeit zurück und jetzt kommt jemand drauf und die muss sein, sogar die Bildungsministerin muss ihr Amt abgeben, weil ihre Doktorarbeit vor 20 Jahren oder mehr, 83 war das, abgeschrieben hat. Das kommt raus. Kein Mensch hat gemerkt. Sie ist sogar im Ministerium aufgestiegen. Aber irgendwie, die Sünde wird uns wiederfinden. Abgeschrieben. Sie haben nichts Böses getan. Sie haben nur die Quelle nicht angegeben, wo das herkommt. So, die Bombe platzt. Du kannst nichts verstecken und verbergen. Und nach Jahren, Jahrzehnten kommt die Sache hoch. Meistens dann, wenn sie es nicht brauchen. Wenn es kritisch ist. Wenn wir sowieso in Spannung sind oder vor den Wahlen stehen oder, was weiß ich, in irgendeiner Situation uns befinden. Viele Menschen beten um Erweckung. Leute, hört auf, um Erweckung zu beten. Ich sag's euch, ich warne euch, betet nicht um Erweckung, denn die Erweckung muss nämlich bei mir zuerst anfangen. Ich muss wach werden. Ich bete nicht um Erweckung. Weißt du, wenn ich erweckt bin, dann werden auch andere erweckt. Aber die meisten schlafen sowieso. Je mehr sie um Erweckung beten, desto mehr wollen sie nichts mit Bekehrung und Umkehr haben. Denn nämlich das Wunder muss an uns selber passieren. Weißt du, was Erweckung ist? Wenn man selbst plötzlich aufwacht. Oh mein Gott, sei mir Sünder gnädig. Das ist Erweckung. Wenn du nicht mehr schlafen kannst als Christ. Und nicht, weißt du, wir möchten andere bekehren. Und andere zum Glauben führen. Und wir selber sind noch gar nicht drin. Seine eigenen Fehler sieht man nicht. Man sieht nicht und man will nicht korrigiert werden. Stell dir mal vor, wenn Erweckung kommt und plötzlich sagt der Herr, du bei dir, ist alles faul. Da sitzt der Wurm drin. Dann kannst Halleluja schreien. Alle, die um Erweckung beten, die schlafen selbst weiter. Die wollen nur andere bekehren, die Kirche füllen oder und so weiter, aber sie wollen sich selbst nicht verändern. Das ist Erweckung, Selbstveränderung. Da kannst du nicht mehr weiter arbeiten, da musst du auf die Knie gehen und einfach Gott um Gnade bitten. Das ist Erweckung. Die wollen andere bewegen, dass sie das und das tun und anders werden, anders stimmen, politisch, religiös oder und was auch immer ist. Aber du musst selbst bewegt werden. Das ist Erweckung. Erweckung ist, wenn du selbst nicht mehr schlafen kannst. Und wenn wir merken, du, bei uns brennt es, nicht bei den anderen. Der Rauch kommt von uns, aus dem Wohnzimmer. Verstehst du das sonst wo? Da kommt der Rauch. Verstehst du? Ja, Herr, lass sie merken, lass sie erkennen. Aber bei dir zu Hause ist der Wurm drin. Deine Worte bestimmen dein Leben. Nicht, was die anderen sagen. Weißt du, der liebe Gott interessiert sich überhaupt nicht, was die anderen sagen über dich. Er fragt, was hast du gesagt? Und noch was. Du bist nicht gerade das, was du bist, jetzt gerade im Augenblick, sondern deine Vergangenheit holt dich ein. Dein falsches Zeugnis. Das, was du gesagt hast. Weißt du, und ich möchte noch etwas sagen. Es gibt eine Lösung, mit diesem falschen Zeugnis klar zu werden. Du hast lauter falsche Diplomas. Alles falsch ist in deinem Leben. Alles, was, wenn das einmal was falsch ist, weißt du, wenn du einmal die Sache falsch aufwickelst und aufrollst, weißt du, das ist alles falsch. Einmal nur in die falsche Bahn. Es gibt nur eine Möglichkeit. Lass das ganze Shit und schau auf Jesus. Rede seine Worte, bekenn dich zu ihm. Sein Zeugnis. Weißt du, er löscht alles aus. Er sagt, lass es alles stehen, dass es nichts vergisst ist. Ich vergib dir und jetzt bekenn nur noch Jesus. Deshalb sprachen die Aposteln, die Urgemeinde, die Christen, die sprachen nicht mehr über ihre negative Vergangenheit. Sie sprachen über die Geschichte Jesu. Jesus war ohne Sünde und ohne Fehl und wurde für uns zum Opfer. Rede, was Gott für dich getan hat. Und fang an zu bekennen. Mein Gott, wie groß ist mein Gott, kein anderer wie er. Und dann predige von Gott, erzähle von Gott, proklamiere Gott. Und Jesus löst deine negative Vergangenheit aus. Dann redest du gar nicht, dann bist du nicht wichtig. Du nimmst immer mehr ab. Du bist nicht mehr Nummer eins. Du musst dich nicht profilieren. So, da tut es immer weiter zurück und hast ein neues Bild von dir. Am Schluss bist du ein Jesus-Bild. Weißt du, wenn du im Spiegel guckst, dann denkst du, um Himmels Willen, das bin ich da nicht. Das ist doch der Herr Jesus. Der guckt aus meinen Augen. Wenn du jetzt positiv über ihn redest, ihn vor den Menschen bekennst, und das ist ganz arg wichtig, bekenn Jesus vor den Menschen. Deshalb sagt Jesus, wer mich jetzt vor den Menschen bekennt, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Bekenn jetzt Jesus vor den Menschen und du wirst sehen, wie plötzlich ein Heiliger bist. Bis Leute haben von dir Respekt. Ja, bist ein Sektenmensch und so weiter. Das mag sein, dass sie dich als Sektierer abstempeln. Aber du hast Jesus groß gemacht und Jesus bekennt dich vor seinem himmlischen Vater und sagt, Vater, der Geist Gottes wird dir dann das Zeugnis geben, der ist mein Liebling. Den mag ich. Und der ist recht. Je mehr du dich selbst verleugnest, dich selbst nicht mehr wichtig nimmst, dich selbst nicht mehr in den Vordergrund rückst und auch nicht andere, dich selbst und andere und so weiter. Je mehr du Jesus groß machst, desto gesünder wirst du innen drin, in deiner Seele, desto stärker wirst du, je stärker Gott in dir wird. In Richter Kapitel 20, Vers 22, da heißt es, da ermannte sich das Kriegsvolk von Israel. Es ging um einen Streit, innere Probleme in dem Volk Israel. Da ermannte das Kriegsvolk von Israel. Das wurden richtige Mannsbilder, plötzlich die Israeliten. Vorher waren sie unsicher, sollen wir kämpfen, sollen wir nicht kämpfen, ist es in Ordnung, ist es nicht in Ordnung, Richter 20, Vers 22. Und dann heißt es, und stellten sich abermals auf an demselben Ort und weiter zu kämpfen, an dem sie sich Tag vorher hingestellt oder aufgestellt hatten. Und dann haben sie losgeschossen. Sie ermannten in Gott. Weißt du, was das heißt? Sie wurden stark in Gott. Deshalb heißt es in der Bibel, seid männlich und seid stark. Das gilt für Brüder und Schwestern. Das gilt nicht nur für Männer. Nicht nur für Christen, sondern für Männer und Frauen. Seid männlich und seid stark. Sie ermannten im Herrn. Sie hätten sich aufgeben können und sagen, wir gehen nach Hause, wir resignieren, es hat keinen Wert. Ermanne. Daniel Kapitel 10, Vers 19. Das wird uns gezeigt, wie das Ermannen vor sich geht. Weißt du, ich habe im Wörterbuch geguckt, das Ermannen kommt gar nicht mehr in deutscher Sprache. Die meisten wissen gar nicht, was ist Ermannen? Wenn ich dich frage, was ist Ermannen? Mann werden vielleicht. Verstehst du? Aber es ist ein geistiges Werden, ein geistiger Prozess. Und die Worte hier vom Ermannen, der Daniel, zeigt uns, was das bedeutet. Und da heißt es, und er sprach zu mir, fürchte dich nicht, der Engel Gottes, fürchte dich nicht, du von Gott Geliebter. Also, das ist Ermannen. Wenn du die Stimme Gottes hörst, wenn Gott zu dir redet, dann kannst du ganz anders dastehen. Fürchte dich nicht, mein Geliebter. Toll finde ich. Wenn Gott zu dir redet, fürchte dich nicht, mein Geliebter. Friede sei mit dir. Ist gewaltig. Das ist Ermannen. Daniel ermannte im Gott. Friede sei mit dir. Sei getrost. Toll. Das ist Ermannen. Sei getrost. Das wiederholt sich. Und dann geht's weiter. Und als er mit mir redete, ermannte ich mich und sprach, mein Herr, rede, denn du hast mich gestärkt. Da ermannte ich, dieser Daniel. Oh, es war ein kluger Mann. Gottes Reden stärkt uns, ermannt uns. Gottes Worte stärken uns. Während er mit ihm redet und während Gott mit dir redet, ermannst du. Deshalb, du brauchst Versammlungen wie diese. Du brauchst, wo Gott dein Herz anspricht. Und nicht nur, dass du Halleluja wedelst und singst und machst und tust. Nein, du musst wieder auf den Teppich runter und sagen, Herr, ich brauche dich, ich muss dich haben. Ohne dich bin ich verloren. Da ermannst du. Komm in die Sprechstunde Gottes. Nicht zu mir. In die Seelsorge. Geh in die Sprechstunde Gottes. Das ist die Gelegenheit deines Lebens. Während er mit mir redete, dann sparst du. Du sparst so viel Arztstunden, so viel Therapiestunden, so viel Seelsorgestunden. Du sparst so viel Zeit, wenn Gott mit dir redet. Geh irgendwo hin, wo du allein bist. Und da ermannst du. Dann wirst du ein Held. Dann vollbringst du Heldentaten plötzlich. Gottes Kinder sind Helden. Halleluja. Gottes Kinder sind Helden, weil Gott zu ihnen redet, sie ermannen. Sie sind Überwinder, schaffen das Unmögliche, haben plötzlich übermenschliche Kräfte. Die machen Dinge, wovon andere nur träumen. Sie sind mit Gott im Bunde. Er ermannte in Gott, dieser Daniel. Deshalb konnte er klüger sein, wie die anderen in Babylon waren. Sie reden plötzlich eine andere Sprache. Und sie denken total anders. Wenn du einmal in Gott ermannst, bist du kein Deutscher mehr, kein Amerikaner mehr, kein Russe mehr oder was weiß ich noch, kein Berliner mehr. Du bist ein anderer Mensch. Du bist ein anderer Mensch. Weißt du, du hast eine ganz andere Ausgangsbasis, eine andere Grundlage. Du hast einen starken, mächtigen Gott. Weißt du, und du stehst über die Dinge und du hast Autorität. Und du gibst den Tieren Namen. Du sagst, wie der Dackel heißt, richtig. Vielleicht ist er nur ein Schnuffi. Aber du sagst, wer und was er ist. Und er hört dann nachher auf den Namen, den du dem gibst. Der Mensch gab den Tier Namen. Weißt du, du unterstehst der Autorität Gottes. Und weil du der Autorität Gottes unterstehst, unterstehen andere deiner Autorität. Das ist das Geheimnis der Autorität. Der Mensch, der unter Gott steht, hat Autorität. Und solange du nicht unter Gott stehst, kannst fromm sein, so viel du willst. Du hast nur den Mief der Frömmigkeit, aber du bist nicht fromm. Aber erst, wo du unter der Autorität Gottes stehst, weißt du, dann hast du Autorität. Dann stehst du da und sagst, Dackel, komm mal her. Und der kommt. Ich bin begeistert über den Hundeflüsterer. Verstehst du, die Leute bemühen sich, ihren Hund da in Ordnung zu kriegen, an eine Leine zu kriegen. Und der Hundeflüsterer kommt und der Hund hat sofort Respekt, sobald er ihn sieht. Und so, guck mal, und das ist, wenn du Autorität hast, sobald der Teufel dich sieht, sobald die Welt dich sieht, hast du Autorität und hast an die Leine, hast alles im Griff. Und der strahlt Autorität aus. Der weiß, was er ist und was er will. Und Christen müssen wissen, was sie wollen und was sie sind. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Aber die meisten haben das nicht begriffen. Dann muss man 10-mal das sagen, bis überhaupt der Groschen fällt. Wahre Gläubige, sie denken nach ganz anderen Richtlinien, nach anderen Gesetzen. Sie denken nach den Gesetzen des Reiches Gottes und nicht nach den Gesetzen dieser Welt. Sie denken ganz anders. Weißt du, sie wissen, die ganze Herrschaft gehört Jesus Christus. Jedes Knie muss sie beugen, jede Zunge muss bekennen, dass er der Herr ist. Wenn du das weißt und das glaubst und das proklamierst, dann wird es so sein. Die Herrschaft der Welt gehört Jesus und nicht Satan und nicht den Politikern dort irgendwo und den Bankern oder den Reichen und den Spezialisten, Experten. Die Herrschaft gehört dem Herrn und ich bin sein Kind. Oder bin ich ein Waschlappen? Weißt du, er ist der Richter und nicht die Richter, die über mich richten und urteilen. Und die können mich verdammen, so viel sie wollen, aber die können bei mir nichts ausrichten. Sie können den Körper nehmen und so weiter, aber die Seele und den Geist, der Seele und Geist gehört Gott. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Der Herrschaft gehört Jesus und nicht den Henkern und nicht der Natur und nicht dem Sichtbaren. Dein ist die Macht und dein ist die Kraft und dein ist die Herrlichkeit. Wow, das ist Vater Unser. Das ist eine ganz andere Sprache. Das Vater Unser hört nicht auf, ach, wir sind so arme Kindlein Gottes. Nein, wir sind keine Kindlein Gottes und keine Schäflein Gottes. Wir sind Königskinder, Priester und Söhne des lebendigen Gottes. Dazu sind wir berufen. Weißt du, wenn du einmal das weißt, wer du bist, dann wirst du dich von dem ganzen Pöbelvolk, egal wo die herkommen, egal was sie sind, dich nicht mehr verunsichern lassen. Weißt du, du darfst, rede zu viel ihr wollt. Dein ist das Reich, dein ist die Kraft. Du wirst immer größer. Dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wer das glaubt, der ermannt. Wer das glaubt, der ermannt, der nimmt eine andere Haltung ein. Der lacht und spottet ihrer. Der steht über allem. Auch über die negativen Dinge, der steht über allem. Der nimmt eine königliche Haltung ein. Der redet anders und der denkt anders. Der hat eine andere Perspektive. Wer an Jesus Christus glaubt, der ist nicht mehr ein Sklave der Welt, des Sichtbaren, des Irdischen, des Vergänglichen, der Umstände. Der ist nicht mehr Sklave der Gefühle. Oh, ich fühle mich so schlecht. Ich fühle mich auch manchmal schlecht. Glaubt ihr nicht, dass ich immer gut mich fühle? Aber ich hänge nicht an dem. Und ich bestimme über meine Gefühle und sage, du alter Knacker, steh mal auf. Alter Fleisch. Was? Du musst deinem Fleisch Befehle erteilen. Oh, das Fleisch ist lässig und faul und träge, möchte die ganze Zeit schlafen. Das Fleisch. Und die Bibel sagt, der Geist muss über das Fleisch herrschen. Römerbrief, lies mal, studier mal den Römerbrief. Nicht das Fleisch. Eigentlich, das Fleisch möchte bei uns ja herrschen. Ach, weißt du, heute hat bei euch auch so schon geschüttet. Bei uns hat geschüttet. Ich habe gedacht, meine Frau habe gesagt, guck mal, die Sintflut kommt schon wieder. So hat es bei uns geschüttet. Furchtbar. Aber heute geht man, bei diesem Schütten geht man da in die Versammlung. Sind wir Wetterchristen? Hängen wir vom Schnee, vom Sonnenschein, von Hitze zu heiß oder zu kalt? Christen gehen immer. Weißt du, die Christen sind nicht wie Segelschiffe. Heute ist kein Wind, da können wir nicht rausfahren. Christen sind wie Linienschiffe, die fahren bei jedem Wetter. Die fahren bei jedem Wetter. So, wir sind nicht mehr Sklaven der Umstände, der Situation. Geld ist nur ein Mittel der Versklavung. Und deshalb, Leute, wir müssen raus aus dem ganzen Kapital. Weißt du, der Teufel hat die Menschen so versklavt mit dem Euro und Dollar und Rubel und was weiß ich, Yen. Du musst aus dieser Schuldenfalle raus, aus der Sklaverei des Geldes. Wir brauchen das Geld. Aber weißt du, viele Christen kommen, meine Kinder haben mal einen Hamster gehabt. Weißt du, in so einem Hamsterrad, da läuft der Kerl nur in so einem Rad und läuft und läuft und läuft und denkt, er hat sich so angestrengt. Und dem geht die Puste aus und da sind wir nicht weitergekommen. Und so sind viele Christen im Hamsterrad. Und die rennen und rennen und rennen und rennen und geht die Puste aus. Komm raus aus deinem Teufelskreis, aus deinem Hamsterrad. Haben wollen, haben wollen, haben wollen, Hamster, weißt du? Du musst lernen, dich vom Geld unabhängig zu machen. Du brauchst Geld. Wir leben vom Geld, aber wir müssen lernen, unabhängig. Das darf nicht uns beherrschen, meine Gedanken beherrschen, mein Reden beherrschen. Reiche Leute reden über das Geld, wie bringe ich das unter, wie versorge ich das Geld, wo kann ich das am besten investieren? Und arme Leute reden vom Geld, weil sie gar keins haben. Wie kriegen wir Geld? Weißt du, wir sollen viel weniger, wir brauchen Geld, aber wir sollen weniger vom Geld reden, Gott danken, er ist mein Versorger. Er ist mein Versorger, er bringt mich durch, er trägt mich durch und ich habe keine Angst. Er wird mir das Rechte im richtigen Augenblick geben. Und ja, ich habe Leute kennengelernt, so ob das Heilige sind, weiß ich nicht, ob das Heilige sind. Die leben nur noch von Luft und Liebe. Anscheinend geht das, anscheinend funktioniert das. Aber ab und zu mal nehmen sie eine Hostie, und also Katholiken gehen zum Abendmahl und die beten und leben, vielleicht ein bisschen was im Garten noch was essen, nur Kleinigkeiten, aber Luft und Liebe. Gott kann die Seinen durchbringen. Und wenn es sein muss, beten und fasten. Ist auch eine Möglichkeit. Und Gott hat noch andere Möglichkeiten. Manna in der Wüste. Guck mal, Gott hat Israel versorgt, 40 Jahre. Wenn er das konnte, Geschwister, die Endzeitwunder werden genauso die Wunder sein, die am Anfang der Heilsgeschichte gestanden sind. Die gleichen Wunder. Aber wir müssen richtig parieren, richtig funktionieren, richtig eingestellt sein. Und nicht nur immer jammern und klagen und murren, warum und so weiter. Red nicht, du brauchst Geld. Und ich sage dir ehrlich, du brauchst Geld. Du hast viel zu wenig Geld. Aber du solltest das alles Gott überlassen. Er sagt, mein ist Gold und Silber. Das heißt auch Money. Meines Gold und Silber. Und er wird dir geben im richtigen Augenblick. Es könnte sein, dass du im Lotto gewinnst plötzlich. Und hast ausgesorgt. Gott kann alles tun. Und Gott will sogar das Geld der Gottlosen den Gerechten geben. Steht einmal in der Bibel. Und du wirst dich wundern, was da passiert. Plötzlich, das Geld der Gottlosen wird dir zufallen. Eines Tages wirst du, guck mal, wie die Ägypter, die mussten den Israeliten sagen, du, hört mal, ihr geht jetzt eurem Gott zu dienen, ihr braucht Kleingeld. Und die haben ihre Ohrspangen genommen, ihre Ringe genommen, ihr ganzes Geschmeiß genommen und den Israeliten mitgegeben auf der Reise. Aber die armen Israeliten waren zu dumm und zu blöd, sie konnten mit dem nichts anfangen. Sie haben das goldene Kalb daraus gemacht nachher. Und es gab keinen Goldschmied in der Wüste. Das ist, viele Christen können mit den Gaben nicht umgehen, die Gott gibt, mit auf den Weg gibt. Gott hat uns Autorität gegeben. Weißt du, wenn Gott uns rausgeholt hat, uns errettet hat und uns bis hierher gebracht hat, dann können wir uns darauf verlassen, dass er uns auch noch weiterbringt. Also bis hierher. Eben Ezer. Bis hierher hat Gott mir geholfen. Es ist eine interessante Passage in Apostelgeschichte 4, Vers 32 bis 37. Lese nicht, ich erwähne nur, kannst du selber nachlesen. Sie hatten alles gemeinsam. Die ersten Christen, die Urgemeinde, das waren auch arme Menschen. Glaubt doch nicht, dass die Christen superreich waren, Millionäre. Aber sie hatten alles gemeinsam. Sie teilten. Das waren nicht Kommunisten, sondern sie haben ihr Besitz geteilt, dass keiner einen Mangel hatte. Und Geschwister, wenn Gott uns segnet, werden wir lernen zu teilen. Wenn wir richtig stehen. Und deshalb arbeitet Gott an uns, dass wir nicht immer Egoisten sind, nur ich und mein und unseres. Sie haben geteilt, gegenseitig einander gedient, sich ergänzt. Also hört mal, du hast Pfeffer, ich habe Salz. Und dann helfen wir uns kochen gegenseitig. Gemeinsames Unternehmen. Christen müssen lernen, zusammenzuarbeiten. Da war kein Armer, da war kein Kranker, da war kein Gebrechlicher unter ihnen. Und sie waren ein Herz und eine Seele. Das waren die ersten Christen. Gütergemeinschaft. Aber das muss man lernen. Weißt du, bevor ich jemandem mich anvertraue, ich muss den kennen, ich muss Bruder und Schwester sein, ein echter Bruder, eine echte Schwester. Wir gerade haben so viele falsche Brüder und so viele falsche Schwestern. Und deshalb, weißt du, Leute müssen jetzt schon lernen, zusammenzuleben, zusammenzuarbeiten, zusammenzukämpfen. Mit Verantwortungsleuten, vertrauenswürdigen Leuten. Nicht mit Larifari-Leuten, die so, Halleluja, ich bin auch da, ich brauche Hilfe. Nein, Die Hilfe muss lang vorbereitet werden. Weißt du, die muss gewachsen sein. Vertrauen muss wachsen, Vertrauen muss zunehmen. Leute, die ihren Wort nicht halten, denen würde ich nicht mal einen Cent geben. Weißt du, ich muss vertrauen können. Mit ihnen zusammenarbeiten, zusammenleben können, zusammen kämpfen können. Stell mal vor, ich kämpfe und dann fallen sie mir in den Rücken. Da würde ich mit solchen Leuten nicht kämpfen. Da kämpfe ich lieber allein. Ganz ehrlich. Weißt du, Leute, und das passiert mit Worten. Du merkst mit Worten, auf den kann ich verlassen. Der ist treu. Was er sagt, da steht, ein Mann, ein Wort. Das ist ermannen. Das ist auf deutsche Art und Weise ermannen. Du sagst, da musst du nicht lang schwarz auf weiß alles aufschreiben. Das ist furchtbar in den christlichen Kreisen, sogar unter Christen. Du musst alles schwarz auf weiß mit denen ausmachen. Nicht mehr so per Handschlag und Dankeschön und dann, dass du arbeitest. Nein, da muss man alles ganz genau aufschreiben, sonst findet man sich wieder beim Gericht wieder. Ja, das ist so. Wir werden hier und jetzt in der Gemeinde für zukünftige Zeiten vorbereitet. Geschwister, wir wissen nicht, was das kommt, aber wir gehen schwierigen Zeiten entgegen und wohl uns, wenn wir es gelernt haben, einander zu vertrauen. Und dass die Leute mir vertrauen können und ich den Leuten vertrauen kann. Und du musst wissen, in wessen Hände du dein Leben legst. Und vertraust, der wird mich nicht verraten. Der geht lieber ins Feuer, anstatt mich verratet. Weißt du, und das, die Regierungen, die Supermächte und die Tyrannen, die versuchen rauszupressen, wer ist noch alles dabei? Und du wirst nicht verraten. Und die muss man kennen. Und Verrat ist etwas sagen, negatives sagen. Deshalb, wenn du das nicht gelernt hast, jetzt positiv über Bruder und Schwester zu reden, wirst du ein Verräter werden. Du bist auf dem besten Weg, ein Verräter zu werden. Deshalb lass uns anfangen, jetzt positiv zu reden. Über Bruder, Schwester, Gemeinde, Christen, Gläubige. Egal, was es auch ist, über die Menschen. Und das ist eine Herzenssache. Positiv reden. Über Bruder, Schwester. Du darfst dein Leben als nicht leichtfertigen Menschen anvertrauen. Oder nur religiösen Menschen. Ja, der betet auch. Ach, vergiss es. Der Papst betet auch. Der Teufel betet auch. Alle beten. Weißt du, es ist schlimm heutzutage in dieser Welt. Die Menge der Gläubigen, sie waren ein Herz und eine Seele. Das war die erste Christenschar. Ein Herz und eine Seele. Weißt du, das muss wieder werden, dass wir ein Herz und eine Seele werden. Die ersten Christen haben das Teilen gelernt, das Mitteilen gelernt. Sie haben, auch wenn sie mal was falsch gesagt haben, sie sind nicht ausgelacht worden. Aber was der da erzählt. Verstehst? Jeder hat seine Eindrücke, seine Erlebnisse. Jeder sieht die Sache anders. Jeder ist von seinem Gott anders begeistert. Jeder spricht eine andere Sprache. Die ersten Christen waren frei von Materialismus. Ihre innere Einstellung bestimmte ihr Leben, ihr Denken, ihr Handeln. Sie waren frei von Habsucht. Ja, ich will gesegnet werden. Ich will durchkommen. Ich will das Ziel erreichen. Die ersten Christen, guck mal, den Apostel Paulus, der sagte, lieber Gott, streich mich aus dem Buch des Lebens. Hauptsache von meinen Brüdern, von meinem Volk wären noch ein paar gläubig. Würdest du auch sagen, lieber Gott, streich mich aus dem Buch des Lebens, damit da ein paar aus der Gemeinde auch in den Himmel noch kommen? Nee. Du möchtest nicht alle auf dem Spiel setzen. Aber weißt du, aber wenn du den anderen liebst, liebst du mich mehr. Jesus fragt, liebst du mich mehr wie die anderen? So, sie waren von Jesus geprägt, die Jünger, die Apostel. Deshalb, sie dienten Gott ohne Hintergedanken. Und das ist ein Problem. Weißt du, das Denken ist schon ein Problem. Aber die Hintergedanken, die bei vielen Leuten da noch da sind, so im Hinterkopf, Hintergedanken, hast du doch schon mit den Gedanken zu kämpfen. Aber jetzt noch die Hintergedanken. Was springt mir dabei raus? Berechnen Hand und wenn ich das tue, passiert das. Ich lade ihn ein und er muss mich einladen. Dann ich danke ihm, dann muss er mir auch danken. So, ich tue ihm Gutes, dann muss er mir auch Gutes tun. Verstehst du, das ist vergeltend Gesetz, berechnend. Die Urgemeinde diente aus Vertrauen, je nachdem, wie jeder Mangel hatte. Sie haben einander gegeben, wie jeder brauchte. Nicht mit irgendwelchen Hintergedanken. Ja, und für mich bleibt nichts anderes übrig. Die ersten Christen, sie standen zu ihren Worten. Deshalb, deine Worte bestimmen dein Leben, was du sagst. So lebst du auch. Und sie wollten gemeinsam alles haben. Auch wenn es fehlgeschlagen hat. Die Zeit war noch nicht reif, aber vielleicht kommt bald die Zeit, dass wir das tun müssen. Und jetzt kommt es darauf an, sind wir dazu reif? Sie hatten alles gemeinsam. Sie erlebten Gott gemeinsam. Ja, weißt du, es ist was Furchtbares, wenn du auf einer Bibelschule bist, lauter Christen, lauter Heilige, lauter Fromme, die sind zusammen, mir passiert es, habe ich gedacht, Menschenskind, ich bin vom Glauben abgefallen. Wir erleben nichts mehr. Weißt du, aber dann kam mir ein Gedanke, weißt du, jetzt erleben wir alles gemeinsam. Jetzt erlebe ich nicht mehr ich was, sondern wir erleben alles gemeinsam, miteinander, als in der Gemeinde. Du sagst ja, wir erleben nichts mehr. Aber wir als Gemeinde erleben alles gemeinsam. Wir tragen gemeinsam, wir leiden gemeinsam, wir siegen gemeinsam. Sie hatten alles gemeinsam. Du musst es kennen, dieses Geheimnis der Gemeinschaft, der echten Gemeinschaft. Weißt du, Gott wiegt. Gott rechnet nicht. Gott fragt nicht. Gott zählt nicht. Gott wiegt. Was bringen wir auf die Waage? Und es ist deshalb so wichtig, unsere Worte. Mit unseren Worten werden wir gerecht gesprochen oder mit unseren Worten werden wir verdammt. Deine Worte bestimmen dein Leben. So wie du die anderen siehst, wie du die anderen beurteilst, das fällt alles auf dich. Das ist so ein Spiegel für dich. So ein Spiegel. Tolstoi erzählt eine schöne Geschichte, war bei uns im Lesenbuch. Da geht der Hund über einen schmalen Pfad, über ein Wasser, stilles Wasser. Und dann sieht er, guckt er runter und sieht den Hund mit dem Knochen da unten. Und dann denkt er, den will ich haben. Und lässt seinen Knochen fahren und springt nach dem anderen. Hat er beides verloren. Weißt du, diese Habsucht. Immer was wollen, was der andere hat. Lass es. Du hast deinen Knochen und nag an deinem Knochen. Hast genug zu nagen. Was du sagst, das bist du. Deine Worte bestimmen dein Leben. Weißt du, was du sagst, wenn du allein bist? Im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, im Bett liegst. Was du da sagst, das bestimmt dein Leben. Was du sagst über deinen Nachbar, Nachbarin. Das, was du bekennst, was du siehst, was du erlebst und wie du beurteilst. Du lebst immer deine Entscheidungen aus, was du sagst, durch deine Worte. Segen und Fluch, 5. Mose 30, Vers 19, liegt vor dir. Segen und Fluch liegt vor dir. Du kannst das eine oder das andere haben. Beides kannst nicht zusammen haben, Segen und Fluch. Eins ist immer dominierend. Dein Bekenntnis, deine Einstellung, dein Glaube bestimmt die Richtung, wie es weitergeht. Im Segen oder im Fluch. Unser Denken muss vom Reich Gottes bestimmt sein. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Matthäus 6, 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Was ist das? Nicht nach der Gemeinde. Weißt du, viele Christen denken, wenn ich immer in der Gemeinde bin, morgens, mittags, abends, Montag, Dienstag, Mittwoch, Samstag, Sonntag. Nein, das hat nichts mit der Gemeinde zu tun. Reich Gottes hat nichts mit der Gemeinde zu tun, hat mit Jesus was zu tun. Mit dem König Jesus. Mit seiner Herrlichkeit, mit seiner Größe, mit seiner Macht. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Mehr von Jesus in meinem Leben. Ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Und dann fällt euch alles zu. Und das ist in einem Zusammenhang geredet, wo da gesagt worden, wo es um Kleidung geht, wo es um Nahrung geht, wo es um Wohnung geht. Also alles Irdische, alles Materielle. Also das hat Auswirkungen. Wenn es deiner Seele gut geht, dann fliegen dir die Sachen zu. Dann kommen wir beim Elia, stell dir mal vor, plötzlich, du darfst nicht erschrecken. Und es kann sein, dass du ein schreckhafter Mensch bist. Du darfst nicht erschrecken. Plötzlich kommt ein Rabe zu dir über eine Fensterbank und bringt dir einen Schnitzel. Stell dir mal vor, das passiert. Du sagst, oh, wo hat der das wieder her? Der hat aus dem Mülleimer irgendwo. Und er bringt es dir. Und Gott hat dir gesagt, er soll es zu dir bringen. So wie beim Elia. Der wurde 1,5 Jahre versorgt von Raben. Vom Kadaver. Raben fressen Kadaver. Sind Geier. Aber so Zeug fressen wir doch nicht. Weißt du, dem Demütigen schenkt Gott Gnade. Solange wir noch eingebildet sind und Feinschmecker sind, wir essen nur die Delikatesse aus dem Bioladen. Oder was weiß ich, Bioanbau. Vergiss das doch alles. Verstehst du? Gott lässt die Raben. Gott lässt die Raben, den Elia zu versorgen. Und Gott lässt dann durch eine Witwe den Propheten versorgen. Weißt du, Gott hat Mittel und Wege, um Menschen zu versorgen. Sogar eine Witwe, die selber nichts hat. Und selbst noch einen Bub hat und ein Kind hat zu versorgen. Eine alleinerziehende Mutter muss den Propheten versorgen. Furchtbar. Schande. Aber Gott erlaubt solche Dinge, dass du sogar über deinen Schatten springen musst und sogar schreckliche Sachen in Kauf nehmen musst, dass eine alleinerziehende Frau, eine arme Witwe, dich versorgen muss. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber siehst du, sag nie, nie. Genau das ist, was Gott lehren will. Sag nie, nie. Sag nie, nie. Das werde ich nie tun. Weißt du, wenn die Not da ist, wirst du vieles tun, was du gar nicht tun willst. Und deshalb, das werde ich nie tun. Du legst dich fest und deshalb geht es dir so schlecht. Du brichst diesen Teufelskreis. Hör auf zu sagen, nie. Nie mehr werde ich nie sagen. Wenn Gott es will, bei Gott ist alles möglich. Gott kann es zulassen. So, es ist so wichtig, dass wir Gottes Wege gehen. In Matthäus 12, Vers 36, 37, habe ich ja gelesen, aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Deine Worte. Nie. Ja gut, dann hungere mal, dann verrecke, dann geh zugrunde, dann mach dich kaputt. Du willst ja nicht. Aber Gott sagt, geh zur Witwe, geh an den Bachgritt, geh in die Wüste. Unsere Worte haben Gewicht bei Gott. Und Gott lässt es zu und Gott testet. Glaubst du wirklich das, was du sagst? Und du hast geglaubt. Und jetzt musst du zur Erkenntnis kommen, zur Buße, zur Umkehr. Oh Herr, vergib mir. Ich habe mich festgelegt. Ich habe mich selbst verdammt. Deshalb, du wirst verdammt. Das heißt, du bringst dich ins Gericht. Du verurteilst dich selber, wenn du sagst nie. Es passiert immer das, was du sagst oder nicht sagst. Was du unterschlägst oder was du an den Tag legst und wie auch immer. Es passiert immer das. Deine Worte werden ernst genommen und wenn du nichts sagst, dann sagt der Teufel was. Dann sagen andere Leute was. Dann diktieren die anderen dir vor. Schreiben Sie bitte jetzt so und so und so. Diktat. Deine Worte können jetzt schon deine Welt verändern, wenn du anfängst, jetzt zu sagen, Vater, in Jesu Namen möchte ich jetzt umkehren. Und sie verändern dann deine Gedanken jetzt und in 20 Jahren erntest du. In 20 Jahren, Bruder, Schwester, erntest du. Jetzt lege ich meine Ziele fest. Jetzt, bisher war nichts, was ich gemacht habe, aber jetzt tue ich Buße, vergib mir, Herr, und ich lenke das, den Karren um und ich beginne was ganz Neues. Und ich wecke meine inneren Kräfte, meinen inneren Glauben und ich überwinde das Negative jetzt im Namen Gottes. 1. Samuel Kapitel 17 ist die Geschichte von David und Goliath. Eine spannende Geschichte. Und aber ich möchte nur den 33. Vers nehmen. David ermahnte ihn Gott. Aber hier, wie das auch praktisch aussieht, da kommt er doch zu der Armee, zu der Schlacht. Und dann kommt sein alter Bruder, sein großer Bruder. David, du bist nicht in der Lage, auf den Philisterzug zu gehen. Du siehst, was andere über einen sagen. Und es ist wichtig, dass du aufhörst zu hören, was andere über dich sagen und zu glauben, was andere über dich gesagt haben. David, du bist nicht in der Lage, mit dem Riesen, sei doch nicht blöd, aufzunehmen. Der ist ein Mann von Jugend an. Du bist zu jung, du bist zu unerfahren, du bist ungeübt, bist zu flatterig und was weiß ich alles. Auch wenn es die Wahrheit ist. Geschwister, wir müssen die Sache so stehen lassen, auch wenn es die Wahrheit ist. David, du bist jung, er war zu jung. David, du bist unerfahren, er war unerfahren. Er war das alles. Es hat gestimmt, was der Bruder gesagt hat. Aber er hat es nicht geglaubt und muss auch nicht glauben. Er glaubt das, was Gott ihm gesagt hat. Und das ist viel wichtiger. Das Reden Gottes anstatt das Reden meines Bruders oder des Königs. David, das kannst du nicht. Der König Saul, nimm meine Rüstung, schlüpf da rein. David ließ sich von den negativen Worten nicht beeinflussen. Und das ist auch wichtig, dass du dich von den Worten deiner Umgebung nicht beeinflussen lässt. Was sagen die dazu? Was sagt der Pastor? Was sagt die Gemeinde? Was sagt der Bruder? Was sagt die Schwester? Was sagt mein Mann? Was sagt meine Frau? Was sagen meine Kinder? Du wirst irre, wenn du auf alle hörst. Du wirst irre. Weißt du, im David wohnte ein anderer Geist, der Heilige Geist. Und David hat die negativen Worte überwunden, widerlegt. Weißt du, er hörte auf Gott. Herr, was sagst du dazu? Was für eine Meinung hast du über mein Leben? Soll ich hin oder soll ich nicht gehen? Und David Kapitel 17, 1. Samuel 17, Vers 37, David wusste, der Herr hat mir den Philister in meiner Hand ausgeliefert. Der ist fest in meiner Hand. Wenn du das weißt, der ist fest in meiner Hand, dann gehst du auf ihn zu, dann brauchst du keine Rüstung. Da brauchst du nicht einmal ein Schwert. Ja, wie willst du ihn köpfen? Mach dir keine Gedanken. Im richtigen Augenblick werde ich schon ein Schwert finden. Einer wird mir zuwerfen. So, weißt du, David überwand dieses Negative durch die Stimme Gottes, durch die Gedanken Gottes. Weißt du, und er redete, weißt du, du kommst mit mir mit Spieß und Schild und Schwert und so weiter und ich komme zu dir im Namen des Herrn. Der hat den Namen Gottes gekannt. Und deine Worte verdammen dich und deine Worte sprechen dich selig. Wenn du im Namen Gottes agierst und im Namen Gottes handelst, dann kannst du alle deine Goliaths schnappen. Nimm es alles mit links. Und so weiter. Ihm haben nicht die Menschen gesagt, David, das kannst du. Wenn er auf Menschen gehört hätte, auf seinen Bruder gehört hätte, selbst wenn der Bruder gesagt hat, David, ich bin so froh, dass du gekommen bist, du kannst den Goliath erledigen. Er hätte es nicht können, aber weil Gott es gesagt hat, deshalb konnte er. Deshalb war er in der Lage, weil Gott es gesagt hat. Menschen hätten ihm das nicht zugetraut, aber Gott traut ihm zu. Du streitbarer Held. Weißt du, wenn du das hörst, was Gott zu Gideon sagte, wenn du das hörst, Gott ist mit mir. Der Herr ist mein Hirte und ich fürchte kein Unglück. Und Unglücke gibt es. Unglücke gehören zu unserem Leben. Unglücke sind ein Teil unserer Wirklichkeit. Und ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stab und dein Stecken trösten mich. Amen. So verstehst, ist Gott für uns, Römer 8, 31. Ist Gott für uns? Wer und was kann gegen uns sein? Wenn Gott mit uns ist, kannst du mit allen Riesen aufnehmen, jung oder alt, groß oder klein, kannst alle Tragödien überwinden, kannst alles Negative besiegen, wenn Gott mit uns ist. Und deshalb überzeug dich, ist Gott mit mir. Höre auf die Stimme des Heiligen Geistes, auf die Stimme deines Herzens und du hast ganz andere Fähigkeiten, ganz andere Möglichkeiten. Du überwindest deine Grenzen, du überwindest deine Berufung und oder erfüllst deine Berufung, du überwindest das Negative, was die Leute reden und schreiben und sagen. Du musst nicht so kompliziert machen. Weißt du, David mit seinem Lendenschutz begleitet, mit der Steinschleuder, geht er auf den Goliath zu im Namen Gottes. Mit einfachen Mitteln erreichst du viel. Und das ist das Geheimnis. Wenn du Gott auf deine Seite hast, erreichst du mit einfachen Mitteln unheimlich viel. Mit einfachen Mitteln. Gott will, dass wir das Leben eines Siegers leben. Das ist Gottes Wille. Und du musst nicht da Bodybuilding machen und du musst nicht trainieren und auf der Exerzierplatz hingehen und üben, so wie dieser Goliath Tag für Tag gemacht hat. Du musst vorstellen, Kugel werfen und was weiß ich, was der alles gemacht hat. Und hat doch versagt im entscheidenden Moment. Weißt du, du musst Sieger im Herzen sein. Am Sonntag war mein Thema, in den Hütten der Gerechten singt man vom Sieg. Du musst Überwinder im Herzen sein. Und du musst vom Herzen aus deinen Sieg ausleben. Oder und deine Niederlagen vom Herzen aus überwinden. Sehe dich als ein Sieger. Und du bist ein Sieger. Nein, oh Gott, ich kann nicht. Oh Gott, ich verzweifle. Ich schaffe es nicht. Und ich sag dir, ich kann dir schriftlich geben, du wirst es nicht schaffen. Brauchst gar nicht mehr weitermachen. Brauchst du nicht mehr weitermachen. Sehe dich als Sieger. Sehe dich als Überwinder. Sehe dich, wie du an der Seite Gottes stehst und wie Gott für dich kämpft. Für dich in die Bresche springt. Für dich eingreift. Sehe dich unter der Kraft Gottes, er ermannte, plötzlich sind die Muskeln angeschwollen, er ermannte in Gott. Weißt du, dein Herz muss voll vom Sieg Gottes sein, von der Herrlichkeit Gottes sein, von der Kraft Gottes sein. Dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit. Das ist Bodybuilding. Halleluja. Weißt du, und dann plötzlich merkst du, weißt du, Gott in mir. Und dann redest du plötzlich ganz anders. Wenn du in deinem Herzen an den Sieg glaubst, bevor du den Sieg hast. Weißt du, du musst an die Heilung glauben, bevor du die Heilung hast. Du musst an den Segen Gottes glauben, bevor du den Segen Gottes hast. Und das muss zuerst in deinem Herzen alles drin passieren. Und dann gehst du zu, musst gar nicht viel groß beschreiben den Leuten, erklären den Leuten. Du weißt, Jericho ist in meine Hand gegeben, Jericho wird fallen, könnt reden, was ihr wollt, könnt schimpfen, so viel ihr wollt, könnt fluchen, so viel ihr wollt, könnt Steine werfen, so viel ihr wollt. Jericho ist mir ausgeliefert. Und dann kann ich 7 Tage um Jericho marschieren und wenn es sein muss, auch 14 Tage noch. Und noch 3 Wochen. Jericho gehört mir. Selbst wenn ich dann erst am ersten Tag um Jericho gehe, könnte ich Jericho schon einnehmen. Aber nein, ich spanne die Leute auf Folter. Ich spanne die Leute auf die Folter. Weißt du, die sollen zugucken, wie ich das mache und wie ich da kämpfe. Den Sieg musst du im Herzen haben. Und ich habe die Leute in deiner Hand gegeben. Ihr habt den Riesen Goliath in deine Hand gegeben. Ihr habt die Probleme, deine Probleme in deine Hand gegeben. Die sind in deiner Hand. Mach, was du willst. Segen und Fluch liegt in deiner Macht. Du musst nur sagen, Segen oder Fluch, links oder rechts. Du bestimmst es die Richtung. Lass uns aufstehen. Und rede vom Sieg. In den Hütten der Gerechten singt man vom Sieg, redet man vom Sieg. Großer Gott, wir loben dich. Herr, wir preisen deine Stärke, wie du warst vor langer Zeit. So bleibst du in Ewigkeit. Halleluja, Herr Jesus, ich preise dich, ich rühme dich, ich bete dich an. Und wir als Gemeinde leben vom Sieg. Nicht von dem, was die Leute sagen, was die Leute denken und was die Leute schreiben oder was die Leute vermuten und erahnen. Nein, wir glauben an den Sieg Jesu Christus. Jesus in uns, Hoffnung auf Herrlichkeit. In dem Namen Jesu haben wir den Sieg. Halleluja, Herr Jesus. Und wir möchten von diesem Sieg her erfüllt sein. Nicht auf mit unserer Kraft ist was getan. Nicht in unserer Macht, sondern in deiner Macht, Herr Jesus. Halleluja. Du bist es, der uns das Wollen schenkt und du bist es, der uns das Vollbringen gibt. Und wir schaffen es in Jesu Namen. Wir schaffen Durchbrüche in Jesu Namen. Wir erleben die Herrlichkeit Gottes in Jesu Namen. Halleluja, Halleluja. Ich bin begeistert von Jesus, dass es möglich ist. Dass es möglich ist, dass eine kleine Sache, eine Sache von Versagen und von Schwächlingen und Feiglingen, dass eine Sache zu einer Weltbewegung geworden ist, die Christenheit. Das Christentum bis heute ist, hat das Christentum überlebt. Jesus, weil du das Fundament bist, weil du die Grundlage unseres Glaubens bist. Halleluja. Weil Jesus siegt, siegen auch wir. Halleluja. Danke, Jesus. Und wenn irgendjemand hier noch schwach und krank und gebrechlich ist, schenk ihm ein neues Herz, einen neuen Geist, eine neue innere Überzeugung, dass er aufsteht und sagt, nein, ich lasse mich nicht unterkriegen. Ich werde nicht mehr an das Alte glauben, nur an das Sichtbare. Nein, ich glaube an den unsichtbaren Gott, bei dem alles möglich ist. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Nein, nein und nochmals nein. Herr, und das bekennen wir und das glauben wir und zu dem stehen wir im Namen Jesu Christi. Amen. Preis Gott.